Willkommen bei Hooked on Topic, Folge 42. Ich bin John, bei mir sitzt der Robin.
Kennst du eigentlich per Anhalter durch die Galaxis?
Per Anhalter durch die Galaxis?
Ja, 42.
Okay, sehr gut.
Anspielung.
Ich habe die Anspielung Witz. Wirklich jetzt erst überhaupt verstanden, als du 42 nochmal gesagt hast.
Ja, das ist, weil sie so clever ist, Tom.
Ist sehr clever, ja. Also, wenn man einen Witz über per Anhalter durch die Galaxis macht, dann doch bitte über diese Zahl.
Ja, genau. Ich sage aber auch dann einfach den Namen per Anhalter durch die Galaxis sagen.
Genau.
Und dann schweigen. Und dann verstehen das alle und finden es lustig. Okay. Weil du eine Referenz zu etwas gemacht hast, was sie ebenfalls kennen.
Ja, ich sehe unser Patreon- und Steady-Betrag steigen gerade.
Hoffentlich um 420 Euro.
Aber auch in die falsche Richtung. Oh.
Ich weiß nicht, ob es dann steigen heißen würde. wir steigen heute nach unten, hurra!
Wir reden heute über die Xbox One und die PlayStation 4, allerdings nicht mal mit Fokus auf die Spiele dieser beiden Konsolen, sondern wirklich über die Konsolen selbst. Weil wir dachten, das wäre doch eigentlich mal ganz witzig, jetzt wo sie wirklich Jahre draußen sind, beide erschienen Ende 2013, und das ist jetzt schon eine ganze Weile her, nochmal Revue passieren zu lassen, wie diese Konsolen uns denn gefallen und was sie so für Veränderungen durchgemacht haben. Und bei beiden Konsolen sind ja weitere Iterationen erschienen, die Switch, so, das lassen wir jetzt mal aus. Da hatten wir auch ein paar Monate nach dem Release einen Podcast. Den habe ich zusammen mit Mats gemacht. Den könnt ihr nachholen, falls euch der interessiert. War auch eine Folge Hooked on Topic. Aber wir konzentrieren uns mal wirklich nur auf die Xbox One und die PlayStation 4, die beide so die Konsolen sind, die wir wahrscheinlich in diesem Zeitraum am intensivsten benutzt haben. Und
abgesehen von der Wii U natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich dachte, es wäre doch mal eigentlich ganz witzig zu schauen, wie finden wir denn die Konsolen? Weil da redet man eigentlich so selten drüber, man benutzt sie einfach. Mhm. Aber wie gefällt dir zum Beispiel, Robin, die Xbox One im Vergleich zum Beispiel zur Xbox 360 vorher? Mhm. Ist das jetzt eine bessere Konsole? Navigiert die sich besser? Hat die ein schöneres Dashboard? Reagiert die schneller auf bestimmte Sachen? Gefühlt natürlich, weil wir haben es jetzt nicht bemessen, das hier ist rein subjektiv. Aber genau diese Art von Gedanken finde ich halt ganz witzig. Und ich habe einfach mal versucht, dem so ein bisschen Struktur zu geben, indem ich so einzelne Punkte mir aufgeschrieben habe, die wir bewerten können bei beiden Konsolen, wo wir auch dann den Vergleich machen könnten.
Man muss ja auch sagen, es ist jetzt, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt für so ein Thema, weil das wahrscheinlich das letzte Jahr ist, in dem wir noch nichts von den neuen Konsolen wissen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres entweder Ankündigung von und oder PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5, Xbox, was auch immer, bekommen. Weil die ja höchstwahrscheinlich im Jahre 20 oder 21 erscheinen werden.
Genau, und da könnte man schöne Wetten abschließen, wie denn die nächste Xbox heißt.
Ja.
Genau, also ich gehe auch davon aus, dass man demnächst etwas drüber hören müsste, weil man hört ja jetzt schon, ne, immer dieses hinter den Kulissen, dass es da schon Gespräche gibt, aber es gibt halt noch nichts Offizielles.
Dieses Jahr findet ja auch keine PlayStation Experience statt, was ebenfalls ein kleines Zeichen dafür sein könnte, dass halt nächstes Jahr einfach ein bisschen was angesammelt werden muss. Und ne, wir werden uns ja, also ich glaube, dass die nächsten ein, zwei Jahre nicht so spannend werden in dieser Industrie, weil wir wieder in diesem Bereich sind, wo die Konsolengeneration zu Ende geht und jetzt halt viel noch rauskommt, was halt auf diese Konsolengeneration verabschiedet. Und ich hoffe, dass dann die nächste Konsolengeneration früh losgeht und nicht wie diese Generation, dass es 2 Jahre dauert, bis irgendwas kommt.
Ja, naja, genau. Also 2013 war ja das Jahr, in dem die Konsolen erschienen sind, die neuen, aber halt erst Ende des Jahres. Mhm. Aber 2013 ist eben auch das Jahr, wo so Spiele wie The Last of Us oder GTA 5 erschienen sind. Also da gab es spannende Spiele. Mhm. 2014 ist so das Jahr, wo diese Konsolen gestartet sind und das gemeinhin gilt als jetzt nicht das beste Spielejahr.
14 war kein gutes Spieljahr, nee. 15 auch nicht. 16 war aber
schon
dann
besser.
Ja,
es wurde ja The Witcher und Bloodborne.
Es wurde
und so,
von da wieder immer besser, bis dann halt bei 17 angekommen war,
richtig,
wo dann die Explosion.
Das war so ein schöner Anstieg. Okay, ich würde auch mal mit sehr banalen Sachen anfangen, ehrlich gesagt, nämlich mit der Haptik dieser Konsolen selbst. Und zwar bei so simplen Sachen wie irgendwie dem An-Aus-Knopf oder der Erreichbarkeit von USB-Slots und sowas. Ist das etwas, was sich bei dir, wo sich die Wahrnehmung geändert hat? Weil bei mir schon, allein schon anhand der Tatsache, dass man von PS4 auf Pro und von Xbox One auf X gewechselt ist.
Mhm. Und weil man gemerkt hat, ah, der Trend geht weg von nervigen Sensoren hin zu Knöpfen. Richtig. Beziehungsweise Knöpfen im Falle von der Xbox und komischen, geraden, ich weiß gar nicht, was das ist, was die PS4 Pro benutzt.
Es aber ist aber schon ein zu drückender Knopf.
Es sind zu drückende Striche, die sich in der Konsole verstecken, wo man erst nach einem halben Jahr Benutzung ungefähr im Kopf hat, was der CD-Knopf ist und was der Aus-Knopf ist, weil dummerweise haben sie unter dem Laufwerk den Aus-Knopf und der Blu-ray-Knopf, der Eject-Knopf, ist auf der rechten Seite, wenn man davor steht. Genau. Und ich denke mir immer, eigentlich sollte der Auswerfknopf unter bei der Disk direkt sein, weil das so ein Verhältnis zueinander wäre. Ja, also ich weiß noch genau, wie ich am Anfang. Oben,
deswegen ist das.
Ich weiß halt noch, wie ich am Anfang. Was meinst du mit oben?
Naja, wenn du so
vergleichst,
bei der PS3 war der An- und Ausknopf immer ganz oben, bei der PS2 auch. Wenn du sie stehen,
oder
halt ganz links.
Okay. Ja, stimmt. Da habe ich nie wieder nachgedacht. Das stimmt natürlich. Ich hatte sie halt nie stehen, sondern immer liegen. Deswegen hat man dann dieses Gefühl nicht. Aber ja, dieses.
Und ganz rechts war der Knopf, ja, genau.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie nervig der Xbox-Anknopf war, weil der einfach so oft anging, wenn man einfach nur in der Nähe irgendwie was angesteckt hat oder sonst irgendwas.
Wir haben ja bei mir zu Hause noch die Xbox One, die alte, die wir für Netflix und Co. benutzen. Und die geht in den letzten Wochen einfach mal so an abends.
Weil ist das vielleicht eine Option wegen Drunterladen und so? Nee,
ich habe schon alles gecheckt. Ah. Es ist irgendwas an diesem Knopf. Weil auch wenn sie dann an ist, ne, also manchmal kriegen wir es mit und dann gucken wir, hä, was macht sie denn jetzt gerade? Und sie geht halt einfach nur an und ist im Menü.
Ja.
Also irgendwas an dem Knopf denkt, dass es angeht. Und muss sich dann auch sauer machen. Und ich glaube, das hat dann so ein bisschen geholfen, aber ist halt anfällig für aus Versehen angehen, weil man nur so streifen muss.
Aber dieses PS4, also ich habe eine relativ tiefe Verachtung für dieses Knöpfe der PS4 und dafür, wie es funktioniert, dass du die Taste irgendwie 5 oder 3 Sekunden halten musst, bis sie in den Rest-Mode geht.
Ja.
Und dass man sie irgendwie, weiß ich nicht, 6 Sekunden hält oder so, bis sie ausgeht. Ich finde das so nervig. Ich will einfach die Taste drücken. Warum muss ich denn da 10 Minuten vor der Konsole hängen? Und dann vor allen Dingen, dieser Knopf ist ja wirklich so ein Strich und den musst du dann reindrücken und der arbeitet sich so durch die Haut in deinen Knochen vor und zersetzt den so einzeln. Ich finde, das fühlt sich nicht gut an, Tom.
Also ich finde
Wenn wir schon über Haptik reden, dann muss ich da auch mal.
Also da würde ich dir auch zustimmen.
Ich kann da nicht so oft drüber
freuen. Die Knöpfe der PlayStation 4 Pro sind nicht gut. Die Knöpfe der PlayStation 4 sind ja einfach keine. Das ist ja auch dieses.
Was war denn mit der Basepitch?
Ja, auch, ne? Das war auch so ein Strich.
Und da wusstest
du auch nicht so richtig, was ist jetzt wo.
Ja.
Jetzt bei der Pro ist das schon besser, aber auch nicht so gut. Ich drücke die Knöpfe halt nicht sonderlich oft, weil, also höchstens für die Discs mal, aber an- und ausmachen ist bei den neuen Konsolen immer über einen Controller bei mir. Und die Xbox One X hat ja wirklich einfach so einen ganz normalen
Knopf. Das ist die Idealvorstellung, so einfach ein Knopf.
Ja. Und neben dem Disklaufwerk ist ein Disk-Knopf.
Ja, genau, wie man das möchte. Den Disk-Knopf benutze ich nicht mehr. Oder weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal benutzt habe. Ja. Ich hätte dir jetzt gar nicht sagen können, ob das ein Knopf ist oder nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, das ist die Idealvorstellung.
Und USB-Slots mag ich bei der PS4 eigentlich gar nicht, weil die sind immer im Schatten dieser Ritze, in der sie drin sind.
Ne?
Das heißt, du weißt nie so richtig, wo sie sind und warum du dir einen USB-Stick reinstecken musst.
Im Schatten der Ritze ist mein Lieblings.
Oder halt das USB-Kabel, um den Controller zu laden. Und bei der normalen Xbox sind sie so links außen, was zumindest in unserem Setup zu Hause auch immer dazu führen muss, dass man die Konsole so leicht rausschieben muss. Genau, weil die halt an der Wand steht. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen, Und jetzt bei der Xbox One X sind sie doch vorn, oder? Da sind doch vorn einfach 2 ganz normale USB-Slots. Doch, ich glaube schon. Weil ich da nämlich schon mal den Gedanken hatte, das ist gerade deutlich angenehmer als bei der alten Xbox One. So viel zur Haptik, aber da kann man dann direkt weitermachen und zur Optik gehen. Was findest du, ist denn es sind ja 5 Versionen, die wir haben, ne? Wir haben die PlayStation 4, wir haben die PlayStation 4 Pro, die Xbox One, die Xbox One S und die Xbox One X.
Wir müssen kurz auf den Wortursprung ein bisschen analysieren.
Oh, was?
Wofür steht ein Tick?
Was, Tick?
Ja, ist Tick griechisch für wie? Weil Optik und Haptik beschreiben, wie etwas optet oder haptet.
Jetzt lass uns nicht wieder bei sowas dranhängen.
Ich verstehe nicht, wo da dein fehlender Wissensdurst ist, Tom. Ich möchte über Ausschlussverfahren
Nee, ich finde
gerne.
Linguistik auch spannend,
Ja, aber hört sich aber nicht so an,
ja, doch.
dass meine Fragen, die sich interessieren für Dinge, so abgewatscht werden. Gut, dann halt nicht. Ich finde die Xbox One sah scheiße aus und die X sieht jetzt gut aus. Und die PS4 war irgendwie so bla. So, nächstes Thema.
Findest du die PS4 bla?
Ja, ich finde die PS4 nicht hübsch, nee. Also die 4 eher, aber die Pro nicht. Das ist so mein Problem. Ich hätte jetzt die 4 länger nicht mehr im Kopf, aber die Pro ist ja einfach eine fettere Version von der 4, wo sie einfach noch so ein Ding draufgepackt haben. Weißt du, das liegt
ja,
dann
genau.
so. Und ich finde, das finde ich so, das sieht jetzt auch aus wie die Base Xbox One, wie so ein Brocken. Natürlich immer noch lange nicht so fett wie die Base Xbox One, aber es wirkt jetzt halt auch so ungalant, weißt du, es wirkt halt so, pack da noch eine Ebene drauf, wie bei so einem Hochhaus, wo oben noch so ein Wintergarten draufgepackt wurde.
Genau.
Aber das ist nicht so wirklich dafür gemacht und das sieht dann irgendwie so aus, als ob es nachträglich gemacht
war. War ja
wurde.
Damals auch so ein bisschen der Witz, dass das so die Sandwich-Konsole ist. Ich finde die PS4, die Ur-PS4 richtig hübsch. Ich mag dieses angewinkelte Design sehr gern, auch dass nur eine Hälfte der oberen Fläche in diesem Lack-Look ist, ist sehr, sehr schick. Und bei der Xbox finde ich auch die X am hübschesten, aber also bei mir steht die X vertikal und das gibt der ein bisschen was, finde ich. Aber
wieso?
Es
ist das nicht einfach auch der gleiche Kasten?
Ja,
oder
ja, aber ich finde generell vertikal stehende Konsolen einfach sehr viel cooler und sleeker. Es erinnert mich dann halt an die PS2, die wir hier gerade auch noch im Raum stehen haben. Aber ansonsten ist es halt ein Kasten, ne? Hat ein bisschen so andere Oberfläche und sowas, wodurch sie nicht ganz so langweilig wirkt wie die Ur-Xbox One. Aber ja, die erste Xbox One ist halt wirklich viel zu groß.
Ich werde halt bei der PS4 einfach nie darüber hinwegkommen, dass ich die so oft vom Büro nach Hause geschleppt habe. Und diese Form ist einfach das absolut Unpraktischste dafür, das in den Rucksack zu tun. Weil immer irgendwo die Ecke so rausguckt. Und bei mir ist auch ein Rucksack kaputt, weil so der Reißverschluss dann gesprengt wurde an dieser Stelle, weil diese Ecke da rauskommt. Und dieser Klavierlack war sowieso tödlich, wenn du das Ding transportieren wolltest. Deswegen habe ich da keine gute Beziehung zu. Ja, die Xbox One ist, also gar keine Diskussion, das ist einfach der hässlichste Kasten ever, also die Base Xbox One. Die schönste Konsole ist ja natürlich die Xbox 360 S ist, glaube ich, die so dieses X hat vorne. Weißt du, was ich meine? Die ist so ein bisschen, hat so eine schmale Taille und sie haben da so eine Lackierung dran gemacht, das aussieht, als ob die X-mäßig zusammenführt. Und ich finde, das ist so das Edelste, was ich
Slim
bisher gesehen habe.
War
das die Slim?
Ich glaube schon.
Also ich finde, das war so wirklich so,
cool. Ist
das
nicht cool. Die hier steht?
Ich muss mal kurz, haben wir eine Xbox hier stehen?
Das ist meine private Xbox
muss kurz
360, die bei uns hier im Studio steht, müsst ihr wissen. Und das ist eigentlich eine Slim. Und ich glaube, das ist die Robin meint. Er guckt gerade, er inspiziert. Kannst du? Ja, siehst du?
Genau, das finde ich halt so edel, weil das ist so subtil. Das ist jetzt nicht dieses X, sondern ist so eine ganz leichte Kante ist einfach drin. Das fällt dir auch gar nicht auf, wenn du es nicht weißt. Oder zumindest ist es leicht ignorierbar. Es sieht aus wie ein Ding, was du dir einfach easy irgendwie ins Regal stellen kannst. Aber es hat doch eine sehr eigene Identität. Und das Zweite geht halt bei der Xbox One S und X verloren. Da fehlt so ein bisschen die eigene Identität. Ich mag total, vor allem bei der X, wie kompakt das Ding ist. Es ist ja wirklich mega klein.
Ja.
Und wenn man es so hochhebt, um mal von der Haptik der irgendwie Control oder der Buttons hinzugehen, zur Haptik, wenn du die Konsole hochhebst, ist ja auch ein wichtiges Thema, redet man viel zu selten drüber. Das fühlt sich einfach gut an, weil das alles so voll und fest und nichts wackelt und nichts macht Geräusche, das wirkt so vorgesehen. Das war bei der Xbox One halt genau das Gegenteil. Die war ja sehr leer, da war ja einfach nur ein so eine Turbine, so eine Flugzeugturbine als Lüfter drin und die ist halt hochgehoben, die war auch schwer, aber du hast so gemerkt, wie so auf einer Seite nichts drin war. Das hat sich auch nicht gut angefühlt. Ich habe vielleicht mehr Erfahrung mit der Konsole herumtragen
mit Schleppen,
als der
ja,
oder
das
andere.
So, das ist jetzt nicht die alltäglichste
dafür kommen
Review-Kategorie, aber trotzdem finde ich das eigentlich ganz, ganz schön.
Ja, aber die Xbox One X finde ich deswegen ist mir lieber als die PS4 Pro, wenn sie die PS4 weiterentwickelt hätten, so wie sie die Xbox One X im Verhältnis zur Xbox weiterentwickelt hätten, würde mir die PS4 Pro besser gefallen. Weißt du?
Das ist eigentlich eine ganz schöne parallele Entwicklung, die entgegengesetzte Seiten ging, weil die PS4 Pro ist ja wirklich größer geworden als die PS4.
Ja.
Und die X ist ja deutlich kleiner geworden,
deutlich.
Obwohl die wesentlich mehr kann als die normale Xbox One. Das ist ganz witzig, weil das, ich weiß nicht, passiert auch nicht so oft. Wir haben ja generell nicht in der Regel nicht dieses, es kommt eine neue Konsolen-Iteration raus, die wirklich besser ist,
ja.
Sondern oft hast du halt die Slim-Variante oder die S-Variante. Es gibt ja eine Xbox One S, mhm. Und die ist ja auch deutlich kleiner als die normale Xbox One, genau.
Aber
und sieht auch besser aus.
Größer als die X, lustigerweise.
Ja,
also das war das
aber
war
nicht
damals,
viel, oder?
Nicht viel, nee, aber ja. Das war damals halt dann doch sehr überraschend, weil ja niemand hat bei der X damit gerechnet, dass die dann kleiner als die S wird, sondern halt ganz im Gegenteil.
Genau.
Fand ich ganz cool.
Der nächste Punkt auf meiner Liste, wir machen übrigens nichts hier von wegen, es geht uns nicht darum, welche Konsole hat gewonnen oder so,
nee.
Es geht einfach darum, mal
wie gesagt, Wii U, das haben wir schon entschieden vorher.
Die Eindrücke zu sammeln zu den Konsolen. Controller wäre der nächste Punkt auf meiner Liste.
Das ist interessant.
Weil da hat sich, also der PlayStation-Controller der PlayStation 4 ist ja der, der sich wirklich mal geändert hat im Vergleich zu den DualShocks der vergangenen, vom wesentlichen Design. Und dann hast du auf der anderen Seite den Xbox One Controller, der sich so ein bisschen verändert hat zum Vergleich zum 360 Controller, aber jetzt nicht wesentlich. Und dann hast du aber auch noch davon die Iteration des Elite Controllers.
Naja, und der normale hat sich ja auch weiterentwickelt. Der normale.
Ja, das meine ich ja, aber halt nicht, also du würdest jetzt nicht einen 360 Controller und daneben einen Xbox One Controller legen und direkt sagen, oh krass, das ist ja mega anders. Und ich glaube, der direkte optische Unterschied bei der PS4 zur PS3 ist
was anderes. Ich meine, es gibt, also der Xbox One Controller hat sich ja abseits von der Elite-Version verändert.
Ach so,
das
du meinst innerhalb
der genau,
Konsolengeneration.
Also wenn du jetzt neue Xbox One Controller kaufst, sind die anders als die ersten
Verstehe.
Xbox One Controller.
Sorry, das habe ich gerade missverstanden. Genau, und der Elite-Controller ist ja noch mal so ein anderes Ding, was man sich zusätzlich holen muss. Das liegt ja nicht der Konsole bei. Wie ist denn dein Eindruck zum PlayStation 4-Controller?
Also sehr positiv. Mit gigantischem Abstand der beste Controller, den Sony je gemacht hat, meiner Meinung nach. Ich verachte ja den PS3-Controller auf sehr inniger Ebene. Da habe ich immer das Gefühl, den mache ich gleich kaputt in meiner Hand. Der ist zu leicht, der ist zu klein. Die R2 und L2 Buttons sind Satan. Du kannst damit weder Rennen fahren noch schießen. Du musst dir ein Plastik-Addon dafür kaufen, damit du den benutzen kannst. Ich finde Shooter fühlen sich mit Analogsticks nicht gut an. Insgesamt finde ich war nicht gut. Und dann der PS4-Controller ist halt so gut, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich den Xbox-Controller noch besser finde. Weil das war ja, also bei 360-Controller, den liebe ich halt so. Das ist so, war gar keine Frage, wenn ich nicht da nehme. Aber der One-Controller hat halt das Problem, also wir bleiben kurz beim PS4-Controller. Ja, der PS4-Controller ist halt, hat diesen geilen R2 und L2-Button, wo das so leicht, das ist ja im Gegensatz zum Xbox-Controller, so ganz leicht nur angewinkelt, aber halt irgendwie perfekt und es fühlt sich gut an, die runterzudrücken. Das Einzige, wo ich halt überhaupt nicht von überzeugt bin, ist halt das Touchpad. Das ist halt so vergebene Lebensmühe. Also da ist ganz, ganz viel Platz für.
Ja.
Und es würde auch reichen, wenn es einfach ein kleiner Mini-Knopf wäre, weil der eh immer das Gleiche macht, nämlich Select.
Genau, es wird immer als ein Button benutzt,
genau.
Irgendwie zur Map oder so.
Genau, und auch nach 5 Jahren drücke ich noch den Share-Button, wenn ich eine Map öffnen will. Nicht dann während des Spiels, aber wenn ich das erstmal ein Spiel starte, passiert das jedes Mal. Und auch, das fand ich sehr lustig, auf der EGX zu beobachten. Da waren auch ein paar PS4-Geräte natürlich. Und wie oft Leute das Share-Menü aufgerufen haben und dann ein bisschen panisch geworden sind, weil sie nicht wussten, ob sie gerade irgendwas zerstört haben, weil das ja so eine Entwicklerkonsole ist und das da ein bisschen anders aussieht teilweise. Das war sehr lustig, weil das immer noch so im naja, wenn du halt irgendwas im Menü oder eine Karte aufmachen willst, willst du halt den Select-Knopf drücken. Ich finde, ist so drin.
Also den Share-Button an sich mag ich ganz gern,
dass sicher,
das ein dedizierter
Fall,
Button ist, aber vielleicht ist die Platzierung irgendwie komisch, zumindest wenn man die Gewohnheit von Spielern von anderen oder vorherigen Konsolen bedenkt.
Ja, sie hätten das Touchpad sollte, also die Funktion des Touchpads sollte einfach der Select-Knopf übernehmen, der immer noch existiert. Dann hast du in der Mitte Platz, da kannst du dann den PlayStation-Knopf hinzuholen, so wie bei der Xbox. Und da unten, wo es der PlayStation-Knopf ist, kannst du dann den Share-Button hinzuholen.
Ja. Boom. Was ich bis heute nicht wirklich mag, ist, dass sie gesagt haben, Start und Select gibt's jetzt nicht mehr. Wir nennen das jetzt auf beiden Konsolen anders. Und
bei der Xbox sind es View und
bei der Xbox weiß ich es gar nicht. Ich glaube, eins heißt Menu.
Menu.
Oder?
View und Menu.
View und Menu. Aber so werden sie ja nie genannt. Sie haben ja nur diese zwei Symbole.
Genau.
Und auf der PlayStation ist es Options und Touchpad und Share. So. Und das mag ich überhaupt nicht. Warum wurde das verändert? Warum können wir da nicht einfach bei Start und Select bleiben? Und jetzt sogar bei der Switch Plus und Minus, aber das war ja schon vorher bei der Wii ja, und so der Fall. Aber naja, ich weiß nicht. Ich mag das gute alte Start und Select.
Ja, also ich verstehe halt auch, weil so, das ist verwirrend natürlich, wenn du sagst, das Select, was selectst du damit ja nicht?
Also vor allem, dass es jetzt bei allen was anderes ist, ist
ja,
komisch.
Ja. View, also aber View ist immer noch einer der
View, ja.
So Knopf, der ist
View. Aber an und für sich so, ich glaube, ich mag den Xbox One Controller ein bisschen mehr als den PlayStation 4 Controller. Und ich weiß nicht, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der sich in meinen Händen ein bisschen besser anfühlt, wobei ich auch beim PS4-Controller dir zustimmen muss, ist ein Schritt nach vorn im Vergleich zum DualShock in Sachen Größe, in Sachen Gefühl, wie es so in der Hand liegt und sowas. Und vor allem die Trigger hinten sind halt so viel angenehmer, ja, weil man da halt vorher immer weggerutscht ist. Ich mag die Analogsticks vom Xbox One-Controller ein bisschen mehr. Ich mag nicht dieses Gummiartige beim PS4-Controller.
Das muss man echt, der geht kaputt. Also, wir haben hier einen, der ist einfach kaputt. Bei dem zweiten, da geht das bereits hier lose. Diese Analogsticks sind einfach nicht von guter Qualität. Die gehen irgendwann, wenn du sie zu viel benutzt, kaputt.
Ja.
Das habe ich da aktiv gemerkt. Ich habe Kingdom Hearts, glaube ich, gespielt und musste da irgendwo mal das so schnell drehen. Ich glaube, es war Kingdom Hearts. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich musste den Analogstick schnell drehen, habe dann meine Hand flach auf den Analogstick gelegt und gedreht. Und ich habe aktiv gemerkt, wie ich das Gummi von dem Analogstick geschabt habe.
Okay.
Das habe ich noch bei keinem anderen Controller bemerkt.
Nee, das sollte ja auch nicht passieren. Und ja, bei der Xbox One sind es halt einfach Plastik-Sticks. Und da passiert gar nichts, aber die fühlen sich super an. Ich mag sehr, dass sie das Steuerkreuz gut hinbekommen haben. Das war nämlich richtig schlecht bei der 360
ja,
noch. Und Rumble in den Triggern einzubauen,
oh ja,
ist eine sehr gute Idee
gewesen.
Wirklich. Für Rennspiele speziell, aber auch für Shooter, genau.
Ja, wirklich hervorragend.
Das ist super cool, deswegen wäre der bei mir leicht vorn, aber ich mag an und für sich beide Controller
also,
super gern. Auch, dass du dann so Möglichkeiten hast, dass du Kopfhörer einstecken kannst an den Controller und darüber hören kannst zum Beispiel, mag ich auch.
Am Anfang der Konsolengeneration wäre es definitiv PS4 für mich gewesen, weil der Unterschied, den wir angesprochen haben am Anfang, ist halt bei dem Xbox im Vergleich zu späteren Xbox-Controllern, dass die LB und RB-Knöpfe, also auf der PS4 das Äquivalent zu R1 und L1, dass die einen extrem krassen Druckpunkt hatten. Also du musstest wirklich, es ist für mich heute immer noch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Du musstest richtig doll RB und LB drücken, damit da wirklich das runterging und das gedrückt wurde. Es hat so ein richtig lautes Krack jedes Mal. Es war so ein richtig lautes Geräusch,
Klacken,
jedes Mal
ja,
entstand, dieses Klacken. Und das hat halt so Spiele wie einen Dark Souls, wo diese Tasten halt die meistbenutzten Tasten sind zum Schlagen und zum Blockieren, deutlich erschwert, weil schnelles Reagieren einfach schwerer wurde, weil du deutlich mehr Kraft in den Finger legen musstest, um diesen Knopf zu drücken. Und das wurde dann, weiß ich nicht, 2 Jahre später oder so, komplett für alle Xbox One Controller einfach überarbeitet. Die sind jetzt sehr leicht zu drücken und sehr, sehr viel angenehmer. Ich habe zu Hause tatsächlich mir ja mal einen Xbox One Elite Controller gekauft, vor irgendwie 2 Jahren oder einem Jahr oder so. Und ich würde sagen, also nachdem ich den ja nochmal deutlich, ich war am Anfang sehr begeistert, habe ihn dann ja deutlich jetzt nochmal mehr benutzt und benutze ihn auch. Also das ist der, den ich am liebsten benutze, wenn ich die Wahl habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, im Retrospektiv, dass er den Preis wert war. Kostet ja, glaube ich, 150, glaube ich.
Echt, ist das so teuer?
150 oder 100?
Wobei, stimmt, normale Controller sind ja schon voll teuer.
Genau, normale kostet ja auch schon 70 Euro oder so.
Ja.
Es ist halt cool, wie hochwertig der ist und wie schwer er ist. Er wiegt halt wirklich viel, aber diese Customizing-Options, die es da ja gibt, die brauche ich nicht so wirklich. Und es hat halt einen großen Nachteil im Vergleich zum normalen Controller. Es hat auch diverse Vorteile, wie zum Beispiel, dass du halt bei der Schultertaste die so einen Knopf drücken kannst und dann musst du die nicht mehr komplett runterdrücken bei Shootern, um zu schießen.
Okay.
Sondern es wird so nach der Hälfte ist so ein künstlicher Druckpunkt, wo es dann aufhört. Und das ist ziemlich cool. Was auch sehr oft passiert ist, dass ich vergessen habe, das wieder umzustellen. Und dann ich Rennspiele gespielt habe und ich verstanden habe, wieso ich nur 40
Vollgas
fahren kann.
Ja.
Genau. Aber was halt ein kleines Problem ist vom Xbox One Elite Controller ist, die Analogsticks, die kannst du ja abnehmen und du kannst ja längere draufstecken und kürzere draufstecken, je nachdem, was dir da besser gefällt. Die sind aber, also das ist so mit, die stecken ja magnetisch dran fest, deswegen ist es so metallisch und die sind innen hohl. Und deswegen fühlt es sich seltsam an, wenn du mit dem, wenn das Geräusch, kennt ihr ja, das hier? Also wenn ihr mit dem Analogstick an links und rechts an den Rand kommt, ist das so ein hohles Geräusch, aber auch Gefühl, weil du einen Finger dran hast.
Ja.
Das ist genau das Gegenteil. Das fühlt sich dann wieder sehr, also fühlt sich nicht wertig an, sondern seltsam, so ein hohles Ding, vor eine Wand, da fehlt irgendwie der Widerstand. Das ist ganz schwierig zu beschreiben.
Okay.
Das gefällt mir daran nicht so sehr, aber die Vorteile, die sind dann irgendwie doch mehr, dass ich den dann doch lieber benutze.
Also benutzt du auch momentan den Elite-Controller, wenn du spielst?
Genau, ich habe ich habe an der Xbox One-Konsole einen Elite und einen normalen dran. Ich habe an PC Xbox One und normalen Xbox One auch und an der PS4 die PS4-Controller. Aber ich benutze meistens tatsächlich den Elite-Controller.
Ja. Das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Am PC benutze ich auch immer einen Xbox One-Controller, wenn ich einen benutze.
Ja, das ist bei mir aber auch ganz viel Angewöhnung. Also weil ich halt seit 10 Jahren jetzt den Xbox 360-Controller immer benutzt habe, bin ich dann zum Xbox One-Controller. Das fühlt sich natürlich an am PC. ist das denn mittlerweile bei der PS4, dass er das automatisch erkennt und so? Weil das war ja eine lange...
Steckst du auch einfach an und
fertig. Das war ja eine längere Zeit dass man immer so einen Treiber runterlässt. Laden musste dazu.
Ich bin der Meinung, korrigiert mich, falls ich falsch liege, ich bin der Meinung, inzwischen steckst du das Ding einfach an und
es funktioniert. Ja, das ist gut.
Gut, das soll es zu den Controllern gewesen sein. Wir kommen zu einem Punkt, bei dem man wahrscheinlich ein bisschen meckern muss, zumindest bei einer Konsole, nämlich die Lautstärke. Was ist denn da der Vergleich, den man ziehen kann, wenn man in beiden Konsolen mal ein Spiel reinhaut, was so richtig die Hardware ausreizt, wo dann der Lüfter anspringt und das ein bisschen lauter werden kann potenziell. Da ist ja bei uns beiden die Feststellung und bei vielen anderen auch, dass es die PS4 ist, die da den Kürzeren zieht und wirklich, wirklich, wirklich laut wird.
Komischerweise aber gar nicht mal immer, wenn das irgendwie groß gefordert wird. Das ist so meine Feststellung.
Nicht immer in den intensivsten Szenen.
Häufig ist es in Menüs. Also wirklich, wenn ich in Menüs bin und nichts da ist, passiert, ich kann jetzt kein aktuelles Beispiel geben, aber ich glaube, das war bei God of War auch, dass die einfach ab und zu, und wenn die ja abgeht, dann geht die ja ab. Also das ist ja wirklich so, wo du glaubst, oh fuck, die geht gleich kaputt.
Vor allem bei mir zu Hause, ich sitze ja mit den Konsolen am Rechner, also mein PC-Setup ist auch mein Konsolen-Setup. Mhm. Und die Konsolen stehen halt auf dem Schreibtisch. Mhm. Rechts neben mir steht die PS4 Pro und die Xbox One X. Das heißt, ich höre das nochmal sehr deutlich, wenn die Dinger anspringen und die PS4 geht halt wirklich ab,
wie so ein Hubschrauber. Dann sitzt du ja nochmal näher dran, kannst du das nochmal besser sagen als ich, aber die Xbox One X höre ich einfach nicht. Also die Xbox One X ist einfach für mich, gibt keine Geräusche ab. Die Xbox One war schon sehr leise, der fette Lüfter halt.
Ja.
Aber die Xbox One X, und das verstehe ich halt wirklich nicht, wie sie das in einem kleinen Ding geschafft haben, die ist einfach mäusestill für mich.
Ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, das ist so ein Ding, weißt du, so einen Monat, nachdem man sie geholt hat, ist sie schön flüsterleise und so wie sie mal eine Weile im Betrieb war, ein bisschen Staub angesammelt hat, wird es schlimm, aber ist immer noch sehr, sehr leise, selbst im Hochbetrieb. Also ich höre sie schon, aber trotzdem ist es überhaupt kein Vergleich. Die Xbox One X ist leiser als mein Rechner und mein Rechner ist auch nicht sonderlich laut. Das Einzige, was wirklich viel Geräusch macht, ist die PlayStation 4.
Ja.
Und das hat auch schon, also wir haben ja beide eine Pro, aber das hat auch schon die Ur-PS4 gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich sofort zu Release diese Beschwerde hatte.
Das weiß
ich aber nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß, obwohl doch, wir haben uns doch eigentlich schon darüber unterhalten, wie leise die Xbox One ist, oder?
Das auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob es im Vergleich zur PS4 wirklich passierte, weil die Xbox One ist auch im Vergleich zur 360 leise.
Ja,
also auch die 360 macht ja so ein stetiges Geräusch im Hintergrund, die PS3 genauso. Die Xbox One war da einfach seit langer Zeit so wirklich die leiseste.
Ja, also da war ich wirklich...
Die Wii vielleicht auch noch sehr leise, die kann man auch noch mitziehen.
Aber damals bei der Xbox One, bei der großen, dachte ich so, da ist mir eigentlich egal, dass das so ein fettes, klobiges Ding ist, wenn das, was ich dafür bekomme, eine super leise Konsole ist.
Ja.
So. Und jetzt bei der Xbox One X ist ja so, es ist super klein, aber trotzdem sehr, sehr, sehr leise. Ich habe halt, also jetzt bei Spider-Man war es wieder und bei God of War aber, glaube ich, noch mal schlimmer, wo du das Ding halt die ganze Zeit hörst.
Ja.
Ist halt einfach so.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Da hoffe ich, dass dann die nächste, die PS5, da in der Hinsicht ein bisschen besser wird. Und sie bei der Xbox nicht in die andere Richtung gehen und dann wird die plötzlich wieder laut, damit es immer irgendwie anders ist. Gut, dann hätten wir das auch. Und noch ein Punkt, da weiß ich gar nicht, ich habe da persönlich nicht so viel zu berichten, aber vielleicht hast du da ein bisschen was, nämlich Fehleranfälligkeit. Gab es schon mal Probleme mit einer der Konsolen? Musste schon mal was repariert werden? Musste schon mal was eingeschickt werden oder so?
Ja, die Xbox One war bei mir ziemlich fehleranfällig. Die Base Xbox One. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das Laufwerk, klar. Das Laufwerk von der Xbox One, der Base Xbox One, hatte echt relativ viele Probleme. Ich habe mich dann auch da relativ ausführlich dazu informiert und habe auch sehr viele Erfahrungsberichte dazu finden können. Es waren bei mir 2 Xboxen, die kaputt waren tatsächlich. Einfach das Laufwerk. Was man da machen musste, war Disk raus, Disk rein und dann gab es unterschiedliche Geräusche. Entweder es gab so ein Geräusch, so grrr, grrr, das sich angehört hat, als ob gerade die Disk aktiv zerschreddert worden wäre. Da ist aber nie was mit passiert. Es war einfach immer das ekelhafteste Geräusch. Dann musst du, okay, nochmal raus, rein, raus. Ja. Manchmal musstest du die Disk wirklich 20 Mal raus tun, wieder rein tun. Und irgendwann hast du dann wo sie dann einfach angefangen hat, sich zu drehen, es hat funktioniert. Aber es war ohne Sinn und Verstand. Manchmal hat es auch beim ersten Mal funktioniert, manchmal beim 30. Mal. Das war einer der zentralen Gründe, wieso ich irgendwann nur noch digital gekauft habe auch, was mir heute zugute kommt. Aber die habe ich dann tatsächlich auch irgendwann, wie war denn das? Ich glaube, ich habe die umgetauscht bekommen tatsächlich, weil das so früh passiert ist. Und was um die bei der zweiten Xbox, da habe ich mir dann halt die X gekauft und die funktioniert ja noch, die Xbox. Die habe ich dann ja meinem Bruder geschenkt. Habe da gesagt, hier, das Laufwerk macht ein paar Probleme, es funktioniert aber, wenn du es ein bisschen versuchst. Und ansonsten, hier hast du meinen Account für digitale Spiele.
Okay.
Aber das war tatsächlich ein ziemlich, ziemlich kacke, ja.
Ja, ne, ich habe es auch ab und zu mal gelesen. Mir selbst ist sowas nicht passiert, zumindest nicht in der Form. Ich habe aber auch das Problem bei der Basis Xbox One, dass es manchmal so dieses Ding gibt, tust eine Blu-ray rein, liest er nicht. Und so raus, wieder rein, liest er nicht. Nur raus, wieder rein, liest sie.
Ja.
So ganz komisch.
Ja, das ist allgemein mit, also erstmal, wenn ich Discs in die Xbox, auch in die X aktuell tue.
Ja.
Also wenn ich quasi das dem anmache, indem ich den Disc auswerfe, dann geht die auch die Konsole an und dann eine andere Disc rein tue, dann erkennt er die nicht. Dann muss ich die nochmal raus und nochmal rein tun, während die Xbox an ist und erst dann erkennt er die. das ist ziemlich seltsam. Und die Xbox One, das ist, kann man glaube ich auch dazu zählen, erkennt teilweise, also die Xbox One X erkennt teilweise ganz wenige einzelne 4K Blu-rays nicht. Zum Beispiel Lucy kann man auf der Xbox One X nicht spielen. Geht nicht. Und ich habe mir halt die damals gekauft und ging nicht. Dann habe ich bei Microsoft gesagt, ja, da müssen sie sich bei Universal melden. Glaube ich, war Universal. Dann habe ich bei Universal gesagt, ja, müssen sie sich bei Xbox melden.
Oh, toll.
Und jetzt funktioniert es ja einfach nicht. Aber das ist halt ein bekanntes Problem. Und da wird irgendein Format einfach nicht unterstützt. Generell bei 4K Blu-rays, die funktionieren eigentlich super, aber ganz selten. Also das ist wirklich jetzt nicht kein generelles Problem, das mir davon abhält, daran Spaß zu haben. Aber ab und zu fällt es auf, dass es mal irgendwie einmal in einem Film so einen kurzen Ruckler gibt. Wo das Bild irgendwie für ein paar Sekunden stehen bleibt und dann geht's weiter. Das passiert, ich weiß gar nicht, das passiert, glaube ich, auch bei normalen Blu-rays tatsächlich. Ich weiß nicht, wo irgendwas
laufwerksmäßig ist. Sowas habe ich auch schon festgestellt, aber ich kann es jetzt nicht auf. Na, das Ding ist ein bisschen, da ist meine Perspektive vielleicht auch ein bisschen gekippt, weil wir aus, ich weiß gar nicht mal warum unbedingt, aber bei uns ist eher die Xbox One zur. Wir gucken uns Filme und nutzen Netflix-Konsole.
Vielleicht, weil sie leiser war.
Vielleicht, weil sie leiser war. Ja, kann sein, dass das einfach der Grund war. Aber ich glaube auch, weil das lange Zeit die einzige war, die an dem entsprechenden Fernseher stand und ich erst, als später die Pro kam, das andere auch rübergeräumt habe. Und ja, deswegen habe ich da auch die Erfahrung, dass ab und zu mal irgendwie beim Playback das Problem gab, aber jetzt nie was Großes. Nichts, was mir jetzt so im Gedächtnis blieb, dass ich sagen würde, oh ja, die hat generell Probleme mit irgendwas. Aber ja, das mit dem zweimal einschicken ist natürlich scheiße.
Genau, und bei der PS4 hatte ich nie Probleme. Also, das ist mir irgendwie, ich und Microsoft haben da ein besonderes Verhältnis. War ja, ich habe ja 7 Xbox 360
gehabt. Aber der 360, die war ja berüchtigt.
Meines dafür. Lebens, genau. Aber ich bin ja, also, selbst dafür berüchtigt zu sein, ich hatte ja alle Probleme. Also ich hatte nicht nur Red Ring of Death 4-mal, glaube ich.
Ja.
Ich hatte ja auch zweimal kaputtes Netzteil, wo das dann so ganze Zeit macht nur das Netzteil, das war sehr schön. Ich hatte kaputtes Laufwerk und ich gehe halt gut mit meinen Konsolen um, wirklich. Ich pack die auf, stelle die in den Schrank, einen staubt ab und zu, sonst fahre sie nicht an. Aber ich habe da einfach echt Pech mit
meinen Konsolen. Und das waren vor allem keine Konsolen, die jetzt ab und zu mal mit ins Büro genommen
hast? Nee, überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
Nun gut, wir kommen von der Fehleranfälligkeit zum nächsten Punkt, nämlich den Dashboards.
Oh ja.
Den Menüs der Konsolen.
Da können wir auch bei Fehleranfälligkeit bleiben.
da ist es so, wenn man sich die PlayStation 4 zum Launch angeguckt hätte im Dashboard und jetzt hätte man nicht so viele Unterschiede gemerkt. Mhm. Bei der Xbox One wiederum ist was komplett anderes geworden.
Ja, wie bei der 360 eigentlich.
ja,
das ist wirklich sogar so. Zwei oder dreimal. Ich glaube, es sind dreimal grundsätzlich Unterschiede passiert oder sind das zweimal?
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt mehrmals so passiert ist. Und das Dashboard, was sie jetzt haben, ist schon eine Weile so.
Ja, kennst du noch Snap? Weißt du noch?
Ja, genau, das ist ja eine dieser Funktionen.
Wo alles mit 10 Frames gut irgendwie doppelt gucken kannst. Geil. Und alles reagiert 10 Sekunden später nochmal.
Das war so ein bisschen das Ding. Wir machen unsere Konsole jetzt nicht so krass mächtig, was Hardware angeht, aber wir bauen diese Multitask-Fähigkeiten ein und das hat dann also das wohl ist, so gut funktioniert, dass ich wieder rausgenommen habe.
Das ist nicht, also halt für Spencer, ne, als er dann vor 2 Jahren gesagt hat, irgendwie so, alles raus.
Das ist natürlich.
Schick dem Don Matrick dir Snap zu, der soll da privat
gucken. Genau, das ist natürlich die sehr einzigartige Situation, in der sich die Xbox One da befand, dass sie angekündigt wurde unter der Leitung eines komplett anderen Menschen, der sie jetzt betreut.
Unter jetzt anderen Teams sogar.
Genau, ja, nämlich eben Don Matrick, der sehr auf diese TV-TV-TV-Nummer und Multifunktionskonsole ging, der Kinect nochmal sehr groß gepusht hat und Phil Spencer, der dann gesagt hat, nee, wir nehmen das jetzt alles, also wurde ja schon vorher entschieden, aber auch er fuhr dann die Linie weiter, wir nehmen das alles weg und machen wieder den Fokus auf die Spiele.
Genau, es ist halt nicht nur Don Matrick und Phil Spencer, sondern es gab ja auch neuen CEO bei Microsoft. Heißt er Nutella? Ich glaube, er ist Nutella. Nutell? Bin mir nicht ganz sicher. Die Xbox Division wurde anders aufgeteilt im Verhältnis zum restlichen Microsoft. Phil Spencer muss jetzt nicht mehr gegenüber sich 1000 anderen Leuten rechtfertigen, sondern er ist jetzt quasi der Chef dieses Bereiches und spricht direkt mit dem CEO. Genau.
Head of Xbox ist sein Titel, oder?
Ja, kann gut. Ich glaube schon, ja. Also das ist, da hat sich halt viel verändert und ich finde, das merkt man auch sehr konkret. Im Dashboard merkt man es nicht so sehr, wie man es sich erhoffen würde. Es ist auf jeden Fall besser, als es zu Anfang war, ganz ohne Frage. Allein diese Spiel, die Spielübersicht, ja, die ist so viel besser. Also, dass man einfach auf diese Games-Tab klickt und dann in unterschiedlichen Größen, man kann ja einstellen, ob sie klein, mittel oder groß angezeigt werden sollen, die Symbole. Und dann kann ich relativ schnell alle meine Spiele durchgucken, weil ich auch filtern kann nach Xbox One Spielen, nach Original Xbox Spielen, nach 360 Spielen oder sogar nach Xbox One X Enhanced Spielen. Das mag ich alles sehr. Und was aber halt immer noch ein Problem ist bei der Xbox, ist, wenn du dann in den Shop wechselst, dann dauert alles einfach ein bisschen. Also wenn du dann dreimal RB drückst, um vom Home in den Shop-Bereich zu kommen, dann macht er einmal und dann wartet so 2 Sekunden und dann macht er die nächsten beiden in so einem halben Schritt, weil der so nachzieht.
Aber bei fast allen Menüpunkten der Xbox so ein bisschen das Ding, dass du was drückst und dann kommt erst das Ding so, als ob sich sehr anstrengend dahin zu kommen. Was komisch ist, weil die Konsole hat ja so viel Power und sollte eigentlich alles schnell gehen. Mhm. Aber ich glaube, das passiert halt, wenn du dreimal dein OS
auf der gleichen Basis umbauen musst.
Genau. Und das es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie wenn man auf der PlayStation 3 in den PlayStation Store geht, der ja auf der Basis
des PlayStation.
Ja, mache ich regelmäßig.
Ja?
Meine PS3 nutze ich ja tatsächlich noch regelmäßig.
Wofür das?
Für PlayStation 1 Spiele und sowas. Alles für Late-to-the-Party-Kram und so ein Zeug mache ich das gerne noch. Und das ist super witzig.
Der Store ist wirklich geil, ja.
es ruckelt einfach. Und der läuft ja schon nicht mal auf der PSV so wirklich flüssig. Mhm. Aber naja, gut. Ja, das finde ich auch ein bisschen blöd. Momentan habe ich aber keine Navigationsprobleme mehr, weil das hatte ich früher sehr oft bei der Xbox One, dass ich mir so dachte, wo ist hier jetzt alles? und inzwischen habe ich auch mein Home-Menü so aufgeräumt, dass ich das alles auf einen Blick habe und mehr brauche ich nicht. Ich weiß, wie man ganz leicht in den Store kommt. Ich weiß, wie ich auf meine Spieleübersicht komme.
Sie haben das ja auch alles viel besser in diesen Guide reingemacht. Also wenn du einmal
wenn du Home drückst.
Du musst ja nicht mehr zweimal irgendwie drücken, weil du sonst snappst und sonst ein Kram. Sondern wenn du einmal auf die Home-Taste drückst, kommt ja links dieses Dashboard, wie immer man es nennen möchte, reingefahren. Und da haben sie es geschafft, sehr übersichtlich alle Optionen direkt zu haben, die du eigentlich haben
Deswegen willst. Deswegen bin ich momentan am Punkt, wo ich so zufrieden bin
damit. Ich auch, ja.
Und jetzt mir nicht denke, okay, da ist jetzt irgendwas, was noch krass im Argen liegt.
Ja, bei der PS4 ist es bei mir so, da war ich immer sehr zufrieden. Mittlerweile habe ich aber sehr, sehr viele Spiele auf der PS4. Und da wird es halt unübersichtlich, weil man die Darstellung nicht so richtig verändern kann. Man kann Ordner machen und das gefällt mir gut. Allerdings ist es immer noch dieses, alles ist nebeneinander und ich habe halt so viel toten Raum, was ich halt viel lieber gerne hätte, wenn ich es einstellen könnte. Zumindest ist halt diese Option, wie das bei der Xbox ist.
Also ein bisschen Kacheln.
Ja, du hast Kacheln in Vierereien, die untereinander oder nebeneinander dargestellt werden. Aber selbst wenn du ja in Ordner gehst, ist es bei der PS4 immer nebeneinander. Eins, dann das nächste, dann das nächste. Ja. Und das, und vor allen Dingen, es verändert sich dann immer, je nachdem, was du als letztes gestartet hast. Es gibt keine feste Reihenfolge. Ja. Vielleicht kann man das einstellen, das weiß ich gar nicht.
Wenn du Ordner machst,
Ja.
Sind sie, glaube ich, in der Reihenfolge, in der du sie auch dort stellst, okay. Unabhängig davon, welches du als letztes gespielt okay. hast. Wenn du sie aber einfach nur so auf dem Homescreen lässt, dann wird immer das, was du als letztes ja. gespielt hast, ganz links angezeigt.
Ja, ich will jetzt halt auch noch nicht so viele Ordner machen, ehrlich gesagt. Also ich hab mir halt einen Ordner für die ganzen VR-Spiele gemacht.
Ich habe einen VR-Ordner und einen für den Rest.
Ah, okay, also du hast dann tatsächlich nichts auf dem Home-Bildschirm.
Nee, genau, ich will nicht so weit nach rechts scrollen müssen, um zur Bibliothek zu kommen.
Ah, okay, das ergibt auch Sinn. Ja. Also da muss ich sagen, das ist dann nicht so gut gealtert, so mit der größer werdenden Bibliothek wurden sie sich da ein bisschen ausgeholfen, aber da hätte, finde ich, nochmal ein grundsätzlicherer Refresh stattfinden können. Aber da müssen wir dann hoffentlich einfach auf die PS5 warten.
Ja, das ist auch, glaube ich, mein einziger Punkt, ja. dass ich ein bisschen bessere Bibliotheksortierung hätte oder Anzeige oder auch Autosortierungsmethoden oder sowas, weil ich da eigentlich das Problem habe, was du jetzt auch beschrieben hast, dass das halt alles in einer horizontalen Linie ist und du so scrollst und scrollst und scrollst. Aber ansonsten, wenn du dann so eins nach oben gehst und dann bist du in den Menüpunkten für Profil und PS Plus und Settings und alles, da habe ich gar keine Navigationsprobleme an und für sich. Mir geht es halt nur so, und ich weiß nicht, wie vielen anderen es so geht, weil ich jetzt selten darüber was lese, aber mein Lieblingsmenü, und das merke ich halt auch jedes Mal, wenn ich die Konsole anschmeiße, ist das der PlayStation 3. Ich liebe die Cross-Media-Bar total.
Aber ist die so eigentlich das Gleiche?
Die ist sehr ähnlich zu dem, was die jetzt bei der PS4 gemacht haben, aber bei der PS4 hast du quasi eine Art Cross-Media-Bar und dann aber eine Stufe drunter die ganzen Spiele. Ja. Und das ist ja das, was du vor allem benutzt. Ja. Und bei der Cross-Media-Bar war ja alles vertikal geordnet, jetzt hier ist alles horizontal geordnet. Und du konntest dann halt, also ich mag halt total, wenn ich in meine PS3 anmache und ich habe diese Ordner für PlayStation 3 Spiele, 2 Spiele, PlayStation 1 Spiele, entfällt ja so ein bisschen bei der PS4, weil es das alles nur in sehr begrenzter Form gibt. Ja. Aber naja, das war halt ganz schön.
Ja.
Okay, also ich habe momentan aber auch keins, wo ich sagen würde, okay, mir ist jetzt das eine lieber als das andere.
Ja, doch, also PS4 ist mir schon lieber.
Ja?
Ja.
Okay.
Die vom Dashboard her, das finde ich ein bisschen easier.
Individualisierung
geht schneller
aus bei der PS4. Du hast ja so richtig Themes und so. Ich habe momentan ein Shenmue-Theme, wo ich im Hintergrund
den
Spiegel habe und die Symbole sind anders und es spielt das Shenmue-Theme und so. Und
das stimmt, das finde ich. Nice. Bei der Xbox, was man halt machen kann, sind halt Screenshots als Hintergrundbild einfügen, was halt ziemlich cool ist. Oder,
genau.
Also sowohl Screenshots halt, die du. Ach, es geht auch, das wusste ich gar nicht.
Oder?
Ich glaube schon. Weil das mag ich halt sehr, aber da fehlt halt so ein bisschen dieses. Weil das ist ein bisschen seltsam, weil Themes gab, also die 360 war ja das, was Themes auf Konsolen, glaube ich, erstmal so eingeführt hat. Ja, aber
gab es bei der PS3 auch.
Sicher?
Ja, hundertprozentig.
Von Anfang an?
Von Anfang an weiß ich nicht. Vielleicht
so. Ja, also so habe ich das im Kopf so ein bisschen, dass es ein bisschen so achievementmäßig war, dass es dann so nachkam.
Das kann sehr
aber gut das sein. Ist auch so lange
her. Das war ja generell die letzte Konsole.
Ja, das ist aber so lange her, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ja, deswegen, es ist alles okay. Also Xbox One hat sich deutlich verbessert, auf jeden Fall, im Vergleich zu dem, was am Anfang war. Wurde ja Kinect benutzen solltest als Idealvorstellung, aber ja, so richtig geil finde ich es dann auch nicht.
Ja, okay. Ja, eigentlich hast du recht. Also ich mache ja im Xbox-Menü nicht so viel, ne? Ich steuere immer mein Spiel an und das war's. Bei der PS4 bin ich, glaube ich, eher mal geneigt, einfach so ein bisschen rumzuscrollen.
Achievements sind super cool dargestellt bei der Xbox, weil das halt mitzählt. Also du musst halt einmal den mittleren Knopf drücken, bleibst im Spiel, links geht das Dashboard auf, du gehst in den Achievement-Reiter und dann hast du die Übersicht aller Achievements und ganz danach geordnet, wie nah du dran bist, die freizuschalten, weil der ja mitzählt. Wenn du irgendwie 100 Autos in Forza sammeln sollst, blödes Beispiel, aber dann wird dir halt angezeigt, okay, du bist 79% fertig und dann siehst du da drunter und so, das macht es halt sehr einfach zu gucken, habe ich ja noch ein Achievement, wo ich jetzt 2 Minuten irgendwas für machen muss, ja okay, dann mache ich das noch. Das gefällt mir sehr gut. Im Vergleich dazu siehst du aber bei der PS4, bin mir gerade nicht sicher, also bei der PS4 siehst du ja auf jeden Fall die Prozente immer, wer was wie viel zu Prozent freigeschaltet hast. Bei der Xbox One sieht man das auch, wenn man also es gibt ja mittlerweile so Rare Achievements mit so einem speziellen Ding, wenn halt unter, weiß ich nicht, 10% oder was ich das haben.
Kriegt man als Spielejournalist öfter als
Ja, genau. Weil, Alter, und was ich auch bei dir auch sage, die sind so mega laut bei mir.
Ja, ich finde die auch nervig.
Die sind so laut im Vergleich zu allem anderen. Und bei Assassin's Creed ist halt jedes Motherfucking Achievement gerade bei mir und Forza auch, weil jedes Team, das ich bekommen habe, dieses Ding. Und ich spiele halt gerne mal nachts um 2:30 irgendwie. Und wir haben dicke Wände, deswegen kann ich auch in normaler Lautstärke spielen. Schön normale Lautstärke, fahre so mit sanften Tönen durch die Landschaft in Forza. Und dann kommt dieses Dring, Dring, Bling. Du bist einfach mal, hast einfach das ganze Haus aufgeweckt.
Ich spiele nur mit Kopfhörer, das wäre jetzt nicht mein Problem.
Ja, aber da siehst du halt die Prozentanzeige. Ich weiß aber nicht, ob du die allgemein siehst, wenn du die Liste durchguckst bei der Xbox. Das weiß ich
gerade nicht. Das weiß ich gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das wäre auch ein Punkt gewesen, so die Social-Möglichkeiten, also Achievements, Vergleich-Achievements, Freunde einladen, Profil-Individualisierung, sind jetzt Sachen, mit denen ich mich bei beiden Konsolen nicht so wirklich viel beschäftigt habe.
Ja, du als jemand, der keine Achievements so wirklich sammelt oder Trophies. Also versuch mal zu kehren. Versuch mal kurz, dich in eine Lage zu versetzen, wo das sehr wichtig ist oder zumindest, wo du dich dafür interessierst. Gefallen dir Bronze, Silber, Gold oder Nummern besser?
Ach, du meinst allgemein?
Ja.
Welches der beiden Systeme?
Ja.
Trophies.
Weil das einfacher zu verstehen ist, was da
wie wichtig ist? Ja, naja, ich ja, und ich, also es ist was sehr Subjektives, aber ich mag das, auch das Aufplopp-Geräusch einer Trophy wesentlich mehr als das Bling eines Achievements.
Okay. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verschluckt, als ich okay gesagt habe.
Aber an und für sich habe ich jetzt bei beiden Systemen eigentlich nichts, wo ich sage, das ist jetzt mir so viel lieber als das okay. andere.
Ja,
das aber der Zahlenwert gibt mir halt nicht so viel. Und bei der PlayStation wird es ja eigentlich nur noch abstrakter dargestellt, weil du ja Level aufsteigst und sowas.
Ach so, ja, das ist nochmal ein anderer Menüpunkt, ja. Ja. Ja, das ist bei mir komplett von Nostalgie geprägt halt. Also die
Xbox-Achievement ist so. Ja, klar, du hast ja sau viele 360 Achievements gesammelt.
Genau, und wenn ich halt, wenn man halt 100G irgendwo bekommt für irgendwas, ist direkt so, boah, krass.
Nice. Aber das glaub, ist das immer noch so?
Nee, also ich bin sehr, sehr knapp vor den 200.000. Darüber freue ich mich dann schon, wenn ich 200.000 Gamerscore habe. Aber ich habe erzählt, ich habe jetzt für die letzten 40.000 so lange gebraucht wie für die 160.000 davor. Da bin ich halt also ich würde nicht sagen, dass ich komplett davon los bin. Also ich bin halt komplett davon los, das irgendwie machen zu müssen. Aber ich mache es halt immer noch gerne so. Also es ist immer noch ein möglicher Motivator für mich, wenn ich in irgendeinem Open-World-Spiel sehe, da muss ich jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt noch 2 Stunden was bei dir, glaube ich, auch bei Spider-Man funktioniert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur die Trophy war, aber wenn man sowieso Spaß im Spiel hat, ist es ein schöner zusätzlicher Motivator manchmal.
Ja, also im Wesentlichen schon. Das war einfach nochmal so der Aufhänger am Ende, dass ich gesehen habe, oh hey, mir fehlt kaum noch was zur Platin-Trophäe. Genau. Jetzt mache ich die auch noch, weil mir macht ja das Spiel an und für sich schon so Spaß und ist dann so eine Entschuldigung, in Anführungszeichen, so ein Grund, noch mal ein bisschen mehr Zeit in dem Spiel zu verbringen. Aber das passiert halt so selten, weil, ne, ich habe 2 Platin-Trophäen. Eine ist für Batman The Telltale Series, weil ich es durchgespielt habe und das war's. Da kriegt man die Platin-Trophäe für. Und das andere ist jetzt Spider-Man.
Echt, ja? Das ist ja krass.
Ich bin halt so gar
hast du auf der Xbox irgendwo mal 1000 Gamers geguckt? Das ist ja krass.
Ja, ja.
Also das sind ja bei mir wirklich Dutzende.
Ja.
Also selbst auf der PlayStation habe ich ja nur ganz wenige. Aber ich habe zum Beispiel bei der PlayStation habe ich vor 2 Jahren, also auch hier Hook-zu-Hook-Zeiten, habe ich Uncharted in der Nathan Drake Collection geplatinumt. Samt dem härtesten diesem crushing Schwierigkeitsgrad und alle Collectibles sammeln, da hatte ich irgendwann mal kurz Bock darauf bekommen, das mit dem Walkthrough zusammen, weil ich habe das ja schon mal gespielt und ich wollte es aber nochmal spielen gerne, aber dann dachte ich mir so, ja, ich weiß jetzt aber, kennst du das schon?
Man kannst du dir jetzt weißt du, ich hatte sammeln. In der Vergangenheit, seitdem es diese Systeme gibt, immer mal wieder so diesen Anflug, dass ich sage, oh, ja, ich mag das Spiel voll, vielleicht mache ich da mal die, verfolge ich mal die Platin-Trophäe. Und dann komme ich halt an so Stellen an, töte Gegner Y 300 Mal mit dieser Waffe.
Und das, okay, aber das gibt's relativ
selten. Da fange ich damit an und denke mir dann sofort so, oh nee, eigentlich ist mir meine Zeit zu wertvoll. Ich spiele lieber was anderes.
Ja, das ist bei das sind konkret so Uncharted-Trophäe.
Das war jetzt ein Uncharted-Beispiel,
ja. Das gibt's ja bei allen 3 Spielen, dass du mit jeder Waffe irgendwie 30 Gegner umbringen musst. Hat aber dazu geführt, dass ich mal Waffen benutzt habe, die ich sonst nie benutzt habe. Weil sie scheiße waren.
Eigentlich, also die besten Trophies und Achievements sind ja nun mal die, die dann dich motivieren, das Spiel noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder andere Sachen zu nutzen und sowas. Aber das ist jetzt schon
wieder ein ganz anderes Thema. Ich finde, die besten Trophies und Achievements sind die einfachen.
So kann man es auch sehen. Ja, dann sind der Telltale-Spieler eigentlich bei dir.
Ja.
Gut, so, dann ansonsten Profil-Individualisierung.
Ja, alles egal.
Ein bisschen egal, ne?
Ja, alles egal.
Weil es gibt ja bei der Xbox gerade noch die alten Avatare und da kommen ja jetzt die neuen dazu.
Ach, meinst du, die kommen noch? Weil die sind jetzt so lange schon irgendwie.
Ich habe ja durch Zufall zuletzt erst eine Inside Xbox Folge gesehen, so rum. Wo übrigens auch, kann man auch mal erwähnen, Maus- und Tastatur-Support angekündigt wurde bei der Xbox.
Und die Xbox-Konferenz, die ja im November kommt, wo wir eine neue Konferenz haben, die wir uns angucken können.
Oh, echt?
Hast du gar nicht mitbekommen?
Das habe ich nicht mitbekommen.
Oh, war das bei Inside Xbox?
Ja,
nee. Doch. Also zumindest wurde es in dem Rahmen, also es wurde, als das lief, kamen die News dazu, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es dort
Ich habe nebenbei Forza gespielt, vielleicht habe ich
es mitbekommen. Es gab bis 2006 oder 2005, glaube ich, eine Konferenz, die hieß, glaube ich, XO, also X0.
Ach so, doch, aber das ist doch so ein Community-Ding, oder nicht?
Nee, da wurde Mass Effect, glaube ich, das erste Mal gezeigt, also das war so ein richtig fettes Ding. Echt? Die X0 2005 oder so.
Passiert das nicht aber auf einem Event, was so ein jährliches Community-Ding ist? Weil sowas habe ich mitbekommen, dass es so ein jährliches Community-Event gibt. Aber jetzt rede ich auch basierend auf.
Also ich weiß halt, dass diese alte Konferenz,
Halbwissen,
deren deswegen. Namen das jetzt auch trägt, dass da halt wirklich so PlayStation Experience-mäßig wirklich große Titel jetzt erstmal gezeigt wurden oder angekündigt wurden, wirklich ist große. Ja
cool.
Ich weiß jetzt halt nicht, was das, also es kann natürlich sein, dass jetzt die Version ein Community-Event ist. Das weiß, glaube ich, niemand so richtig. Kommt irgendwie am 11. November oder so. Gar nicht mehr so lange hin. Aber ich meine, sie werden, glaube ich, nicht so ein Event machen. Also sie wissen ja, gerade so jemand wie Spencer, der so sehr auch viel in der Kultur drin zu stecken scheint, ich glaube, der weiß, dass wenn die eine Konferenz ankündigen oder eine Media-Briefing oder was weiß ich von der Xbox, dass da bestimmte Erwartungen dranhängen. Und ich glaube nicht, dass sie das machen würden, wenn es einfach nur so ein Fan-Ding ist. Dann würde man das, glaube ich, einfach mal so machen in der Stadt und dann ist gut. Aber ich glaube nicht, dass man es so groß ankündigen würde. Deswegen hoffe ich schon, dass das ein bisschen mehr was ist.
Gucken. Ja. Ich würde ja gerne es hinbekommen, dieses Jahr die VGA zu gucken, nachdem die in den letzten beiden Jahren einfach immer Ankündigungen dabei hatten, wo ich so dachte, holy shit, wie macht der Geff Keighley das?
Was waren denn die letzten Jahre
so
die
Ankündigungen? Wir haben so Psychonauts 2, Soul Calibur 6 und im letzten Jahr war Sekiro, Shadows Die Twice war der.
Es ist so lang,
Trailer da.
Es ist so lang.
Ja, aber es ist so gut.
Aber 4 Stunden.
Und im letzten Jahr habe ich es ja wirklich einfach geguckt, dann privat halt und auf Twitter verfolgt und dachte mir die ganze Zeit so, meine Güte.
Kannst du sagen, du hast es, ach, du meinst dieses Jahr eben Hooked gucken.
Ja, bei Livestream so richtig
gucken. Deswegen war ich gerade verwirrt, weil ich dachte mir doch, so richtig gucken. Wir sind schon so weit. Es ist nur noch, wenn man es richtig
gucken. Ja, es ist nur richtig, wenn man es aufnimmt.
So. It only happens if you recorded it.
Okay, dann hätten wir diesen Punkt hier abgeschlossen und kommen zur zur Geschwindigkeit so ein bisschen, habe ich mir jetzt separat mit aufgeschrieben, kann man aber eigentlich mit in die Dashboards und so mit reinnehmen in dieses Gespräch. Wie schnell navigiert sich denn alles? Wie schnell lädt die Konsole? Wie komfortabel ist es dabei? Ich weiß nicht, ob wir da noch mal groß drauf eingehen müssen.
Ja, ich glaube, da sind wir eigentlich schon.
Weil an und für sich hab ich da jetzt bei beiden Konsolen keine Beschwerden, ehrlich gesagt. Lange Zeit fand ich es halt echt anstrengend, bei der Xbox von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Das hat sich jetzt aber gegeben. Mhm. Und wir haben ja gerade schon erwähnt, dieses Rumhaken manchmal beim Laden von Menüs und so. Haben wir eigentlich schon abgeschlossen.
Die Xbox One dauert halt sehr lange zum Starten, wenn du sie nicht im Instant-On-Modus hast. Im Instant-On-Modus machst du sie ja aus. Wenn du sie wieder anmachst, ist sie ja im Spiel noch dort, wo sie letztes Mal war.
Ja.
Wenn du sie halt komplett ausmachst, also nicht den Instant-On-Modus, dann dauert es halt gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, bei mir 30, 40 Sekunden, eine Minute, bis du wirklich mal im Dashboard ankommst.
Aber ist das bei der PS4 nicht so?
Das erscheint mir immer schneller. Okay. Das mag aber auch sehr subjektiv sein.
Ich mache sie aber auch nicht so oft ganz aus, ehrlich gesagt. Nun gut. Zusatzfeatures habe ich mir noch aufgeschrieben. Sowas wie 4K abspielen, Apps wie Netflix, Chatten beim Spielen und sowas. Halt alles, was man so abseits vom Spielen macht, haben wir eigentlich auch gerade schon mit behandelt bei den Laufwerken und der Fehleranfälligkeit. Aber du kannst ja noch mal sagen, wie wertvoll findest du es denn, 4K zum Beispiel Blu-rays abzuspielen. Ist ja eigenartig, dass das bei der PS4 Pro nicht integriert wurde. Wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen, aber die Xbox One X kann es zumindest und die Xbox One S kann es auch.
Ja.
Nutzt du das cool. Oft?
Ja, oft ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das liegt aber einfach daran, dass 4K Blu-rays immer noch 30 Euro kosten in der Regel. Mhm. Was ein bisschen viel ist für Filme, die ich meistens dann auch schon mal irgendwo gesehen habe. Aber zum Beispiel, also eines meiner der coolsten Beispiele war The Revenant. Den hatte ich halt nie geguckt. Wollte immer gucken und habe mir dann die 4K Blu-ray davon gekauft für die Xbox X. Und es war halt. Es hat mich halt weggeblasen. Mhm. Also das mit diesen Naturschutz, das sah unglaublich aus. Es gab aber auch schon mehrere 4K Blu-rays, die dann so, ja, sah gut aus, aber da ist mir jetzt kein großer Unterschied aufgefallen.
Ja.
Also das ist halt sehr von dem, bei diesem Format gibt es nicht diesen inhärenten Unterschied im Vergleich zu, wie das damals bei 720p und 480p war. Das kommt schon sehr auf den Film an und ob das nachträglich hochskaliert wurde oder nativ so aufgenommen wurde, da muss man schon ein bisschen jedes Mal sich informieren. Aber ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil das, also wenn ich mir halt, also als ich mir diesen 4K-Fernseher gekauft habe, war natürlich die Intention dahinter auch 4K-Blu-ray sehen zu wollen, na, ganz klar. Okay.
Ja, Rückwärtskompatibilität ist ja im Wesentlichen auch ein Zusatzfeature der Xbox One.
Ja, das ist eines der interessantesten Punkte eigentlich an dieser ganzen Konsolengeneration, ne? Wenn man so betrachtet, wie da der Weg ist.
Ja, weil das stimmt.
Das ist ja wirklich fast, also super faszinierend, was da passiert.
Und es ist ja wohl so gewesen, habe ich neulich erst nochmal gelesen, dass das ursprünglich auch mal zum Start der Xbox One geplant war, direkt zu haben, Xbox 360 Rückwärtskompatibilität, das dann so nach hinten geschoben wurde, weil sie auch einfach nicht sofort rausgefunden haben, wie sie das gut hinbekommen. Und dann erst halt später kam, weil es hat ja eine Weile gedauert, und dann kam die Ankündigung mal und später sogar die ergänzende Ankündigung, dass auch Xbox Original Titles dazukommen. Ist natürlich keine vollumfassende Rückwärtskompatibilität, aber es werden einfach immer mehr Titel. Und dadurch, dass es Software-Emulation ist, haben sie halt den Vorteil, dass sie die Spiele auch manipulieren können und dann sagen können, okay, Red Dead Redemption läuft halt in 4K.
Ja, das ist krass.
Das ist absolut großartig.
Wie gut diese
haben wir Xbox sogar schon einen komplett eigenen Podcast dazu
gemacht. Ja, wie gut diese Originals und 360-Spiele aussehen, das haben wir schon sehr oft erwähnt, aber kann man nicht oft genug erwähnen. Das hilft wirklich, die so ganz neu wertzuschätzen, weil Grafik ist da ja nicht alles, aber es hilft dabei, sie heute genauso genießen zu können wie damals, weil sie so aussehen, wie du denkst, dass sie aussehen. Das ist so ein bisschen das. Ja, sie sehen so aus, wie du sie in Erinnerung hast, nämlich einfach scharf und knackig und nicht so, wenn du heute, wenn ich halt ein 720p-Spiel auf meinem 4K-Fernseher spiele, sieht das halt nicht gut aus. Also das fällt mir halt sofort auf. Und das ist halt bei diesen 4K-Dingern nicht mehr der Fall. Und also es ist halt wirklich geil.
Wo du das gerade sagst, ich habe erst vor 3 Tagen oder so mal wieder auf der PlayStation 3 das erste Infamous angeschmissen. Mhm. Holy shit, sieht das scheiße aus. Mhm. Das ist so ein Riesenunterschied
alles zu flackert, heutigen ne?
Spielen. Ja, es ist halt schlecht aufgelöst, alles ist graubrauner Matsch und es gibt keine Gun-Glättung und es ist richtig, richtig hässlich.
Das fand ich auch bei, also soweit ist es, so schlimm ist es nicht, aber als ich halt Killzone 3 und Resistance 3 mir Anfang des Jahres mal eingeworfen habe, also selbst bei Killzone, es sieht ja gut aus, aber diese Auflösung, es macht, das nimmt so viel.
Ja gut, aber da ist auch noch so ein 4K, auf einem 4K-Fernseher sehe, das sieht das einfach nicht so gut aus, wie auf einem Fernseher, der genau die Auflösung die Konsole hat.
Ja.
Deswegen bei uns beiden sieht es dann wahrscheinlich einfach wirklich noch mal schlechter aus, als es das eigentlich aussah. Aber bei Infamous kam auch noch die Framerate dazu, die halt auch nicht stabil ist.
Ja, also ganz ehrlich, der Sprung zwischen dem Ende der, oder sagen wir, der Sprung zwischen der 360 und One oder PS3 und PS4-Generation ist größer, als man das retrospektiv oft glauben mag. Also das ist ja dann irgendwie oft irgendwas, was man hört, so dass halt der Sprung da so relativ klein dann war. Aber wenn man jetzt das mal wirklich vergleicht,
das ist wirklich
das ist ein riesiger Sprung. Und da ist halt auch so Sachen wie Framerate ein zentrales Thema. Also so wie die damals noch liefen, kannst du heute keine Spiele mehr veröffentlichen, ohne dass NeoGAF, Resetera, Kotaku und Eurogamer gemeinsam einen Fackelzug organisieren.
Okay, was gibt's bei der PS4 noch Zusatzfeatures? Es gibt halt PlayStation VR, aber das ist ja wirklich ein komplett separates Ding, was du dir dazu holen musst und nicht inhärent Teil der Konsole.
Ja.
Aber sonst.
Nein, die Rückwärtskompatibilität ist, wir haben ja was in dem Cast, in dem wir über Rückwärtskompatibilität gesprochen haben. Was war das konkret? Über die Xbox oder worüber haben wir da geredet?
Ja, wir haben über das Thema an und für sich geredet, auch in Bezug auf alte Konsolen und wie wichtig wir Rückwärtskompatibilität finden. Und eben auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei der PlayStation 4 es ein paar, so eine Handvoll PS2-Spiele gibt, die sie mal released haben. Aber das war's. Und PS3 Rückwärtskompatibilität gibt es einfach nicht. Mhm. Was wahrscheinlich aber auch zu großen Teilen daran liegt, dass das noch mal deutlich komplizierter wäre als eine 360-Version davon, weil du einfach den Cell-Prozessor und die ganz komplett andere Struktur der PlayStation 3 hast, die du dann emulieren müsstest, was ja selbst ein moderner PC nicht so einfach hinbekommt.
Ja, stimmt. Das ist nur, ich wollte jetzt noch mal kurz auf den Punkt zurückkommen, einfach um noch mal zu betonen, was für ein wichtiger Punkt, das irgendwie wurde für mich im Laufe der Zeit.
Ja, so. Für mich auch.
Es war sowas immer, es war nice to have, gut, so cool, aber wie sagt man irgendwie, man merkt erst, was einem fehlt, wenn es weg, also ne, wenn es weg ist, fällt einem wirklich erst
ja,
auf.
Diesmal war es ja so ein bisschen andersrum, oder? Weil du hast ja nicht, während es keine Rückwärtskompatibilität gab, gedacht, oh, jetzt hätte ich mal gerne meine
360. Nee, eben doch schon so ein bisschen. Ja? Also, weil es gab auch bei der 360 gab es das ja irgendwie immer so ein bisschen und dann genau. Auch bei der PS3 hatte sie ja am Anfang auch die komplette und dann zumindest noch PS1 und erst als dann irgendwie bei Xbox und bei der PS4 das irgendwie so komplett dann Vergangenheit war. Das war dann, da hast du dann recht, das war dann halt schon so weird, aber jetzt nicht so richtig kacke, aber als dann so teilweise wiederkam über die 360 und der und die Xbox Originals, da wurde dann, okay, warte mal, das ist eigentlich echt mega wichtig. Weil diese Spiele würde ich sonst nicht weiterempfehlen, nicht spielen, weil man müsste einfach durch, also auf einer Original Xbox das spielen, das sieht nicht so aus, wie es hier aussieht, das ist komplizierter, als es jetzt ist. Das wäre eigentlich für dieses Medium sehr wichtig, das beizubehalten. Und stattdessen veröffentlicht halt Sony die PS1 Classic. Ja. Das macht mich halt ein bisschen traurig.
Ich merke halt, wie wichtig es ist. Mir persönlich ist, anhand dessen, wie oft ich die PlayStation 3 noch anschmeiße, wie oft ich da in den Store gehe, gucke, was gerade im Angebot ist, weil regelmäßig hast du irgendwelche Sammelangebote, wo auch PlayStation 1 oder PlayStation 2 Spiele drin sind. Und für die PS3 gibt es eine richtig große Bibliothek an PS1 und PS2 Spielen. Und zwar teilweise nochmal neue, wenn du dich mit einem US-Store US-Account anmeldest und dann hole ich mir da manchmal was und habe ja eben Resident Evil 2 zum Beispiel. Kein Problem, gehst einfach in den Store, holst es dir für die 6 € oder was auch immer es kostet und kannst dann Resident Evil 2 spielen und zwar so, wie du es damals gespielt hättest.
Wie ist denn der PS4-Controller-Support bei PS1 spielen? Weil man kann ja mit dem PS4-Controller nicht alle spielen. Ich glaube, Resistance 3 ging nicht mit dem PS4-Controller aus irgendeinem Grund. Aber grundsätzlich kann man das meiste mit PS4-Controller spielen.
Ich spiele alles mit PS3-Controller.
Okay, ja.
Ja, aber ich habe ja meine Plastikteile da hinten dran, deswegen geht das schon. Ich rutsche nicht ab bei R2 und L2. Okay, dann sind wir fast durch. Die Share-Funktion und die Screenshot-Funktion habe ich mir noch als Extra-Punkt aufgeschrieben, weil das können ja beide. Das ist ja ein so ein Ding, was in dieser Konsolengeneration dazu kam. Du kannst jederzeit Screenshots machen, du kannst jederzeit Videos machen. Die Funktionen haben sich auch so ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, aber im Wesentlichen ist es dieses, ne, du machst einfach ein Bild von der aktuellen Situation oder du sagst, dass die letzten 5 Minuten oder ein anderer Zeitraum aufgezeichnet werden als Videodatei und die kannst du dann teilen mit verknüpften Social-Media-Accounts. Und gerade die Screenshot-Funktion und in Teilen auch die Videofunktion nutze ich bei beiden Konsolen regelmäßig.
Ja, also ich habe jetzt gerade im Falle von Forza und vor allen Dingen Assassin's Creed unfassbar viele Videos und Fotos gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Teilweise auch immer so mit dem Gedanken, oh, brauche ich das mal für ein Video und das ist dann zwar nicht ideal in der Qualität,
ja, aber, du hast
aber besser als es gar nicht zu haben. Was mir tatsächlich da also als zentralster Unterschied immer auffällt, ist, was ich halt sehr gerne mag, ist, dass ich auch bei der Xbox die Möglichkeit habe, auf dem PC einfach die Xbox-App zu starten, die ja standardmäßig installiert ist. Und dann wird mir dort alles angezeigt, was ich da gemacht habe. Und kann es mir einfach auf Download klicken, dann wird es mir auf den PC runtergeladen. Und teilweise sogar dann in 4K, wenn ich den 4K-Screenshot mache. Das ist halt einfacher als auf PS4, weil da musst du halt einen USB-Stick reinschulen und dann kopierst du es da drüber. Also das gefällt mir ganz gut. Und ich bekomme auch immer wieder Kommentare auf der Xbox von Leuten, weil ja das ist ja so deine Activities, genau, die kannst du ja nachgucken. Das machen kaum Leute, aber es gibt so eine Handvoll Leute, die dann irgendwie dann doch regelmäßig mal so bestimmte Videos liken oder Screenshots liken oder sogar darunter kommentieren. Und das finde ich dann immer doch ganz lustig.
Okay. Ja, bei mir ist es auch, ich nutze bei beiden regelmäßig den Share-Teil relativ selten, weil ich mir dann auch eher die Sachen separat speichere und das in manueller Form auf Twitter oder so teile. Und
ein bisschen verbesserst noch, so Bullshot-mäßig.
Ja, genau. Ich hübsche die Spiele für die Publisher.
Ja, so wie hier Sony Legend das immer macht. Also, das kennst du? Was? Sony Legend, das ist so ein Nutzer, der damals schon auf NeoGAF sehr
doch,
bekannt.
Ja.
Der macht immer diese GIFs.
Sony Legend, aber du meinst
Sony, genau. Der macht immer diese GIFs und diese Spiele sehen nie aus, diese GIFs sehen nie aus wie die Spiele, weil da so viel Nachbearbeitung stattfindet, dass so ein Final Fantasy 15 aussieht wie, weiß ich nicht, wie die Tech-Demo von Agnes oder wie sie hieß.
Ist das so?
Ja, du musst mal, also diese Spiele, das sieht nie so aus wie die Spiele.
Ich habe ja auch schon viel davon gesehen und denke mir immer nur so, der macht das ganz gut, so dass Interface und so nie so ein Problem ist, aber naja, gut. Ja. Was ich bei beiden Konsolen festgestellt habe, aber bei der PS4 deutlich mehr, ist, dass nicht immer der Punkt, in dem ich den Knopf drücke für den Screenshot, mhm. der Punkt ist, der auch als Screenshot gespeichert wird. Mhm. Und bei der PS4 ist es tatsächlich richtig schlimm. Also du hast ja nun mal einen extra Share-Button, ne? Das heißt, ich erwarte, dass in dem Moment, in dem ich Share drücke, einmal kurz der Moment als Screenshot gespeichert wird. Und ganz oft ist es aber der Moment 1-2 Sekunden später. Mhm. Das passiert wirklich sehr, sehr häufig. Ist mir in Monster Hunter aufgefallen, in der Beta damals noch, wo ich wirklich versucht habe, so ein paar der Action-Shots mitzukriegen, wenn du gegen so einen Dino kämpfst und dann hast du einen Shot, wo der die Kamera verdeckt und du denkst dir, hä, da habe ich doch gar nicht gedrückt. Weil auch das Geräusch zur Bestätigung kommt ja erst ein paar Sekunden
später. Ja, das kommt deutlich später nochmal
auf einen. Und bei der Xbox ist ja so, du drückst, also eigentlich macht das ja so, dass so wie du die Home-Taste drückst, er den Screenshot macht und du entscheidest dann mit Y, ob du ihn speicherst oder nicht. Aber er macht eigentlich immer den Screenshot, wenn du die Home-Taste drückst. So habe ich es verstanden.
Naja, nee, du kannst ja X oder Y zum Aufnehmen oder zum Screenshot drücken. Du drückst ja die Mittel-Taste, dann wird das ja pausiert, weil der Dashboard sich öffnet oder das, wie auch immer man das nennt. Und dann drückst du halt Y und eigentlich wird dann erst der Screenshot gemacht. Aber wie das jetzt hinter den Kulissen der Konsole ist, weiß ich nicht.
Nee, ich dachte, der, weil dann würde es ja keinen Sinn ergeben, weil dann würde ich ja immer das Pausenmenü aufnehmen.
Wieso?
Weil er ja pausiert, wenn ich ins Home-Menü gehe bei vielen Spielen.
Aber doch nicht über indem. Aber normalerweise ist, wenn du den mittleren Knopf drückst, also das wird pausiert, aber nicht indem er ins Pausenmenü geht, sonst wird ja einfach angehalten. Weißt du?
Okay.
Weil das ist ja so, als wenn du ins Dashboard gehen würdest bei der PS4, dass du einfach da bist, wo du letztes Mal warst. Aber vielleicht weißt du das auch besser
als ich. Na, also ich habe das einfach so verstanden, dass einfach jedes Mal, wenn du Home drückst, der einen Screenshot macht und das ist dann der Moment, der gespeichert wird und so fühlte es sich bisher auch.
Also,
so an. Weil es halt auch ab und zu Spiele gibt, wo ich, wenn ich Home drücke, sich irgendwas öffnet im Spiel, weil es irgendwie merkt, oh, da ist gerade irgendwas.
Okay. Ja, nee, da weißt du vermutlich einfach mehr als ich. Es würde mehr Sinn ergeben, was du gerade beschreibst.
Könnt ihr ja auch mal, falls ihr da die Ressourcen gerade habt und Bescheid wisst, gerne korrigieren in den Kommentaren.
So falls ihr der Philipp Spencer seid, schreibt mal in die Kommentare.
So oder so ist die der Nintendo Switch am besten.
Ja. Naja, ja. Ja, für Screenshots und Videos ist Katastrophe. Weil
ja,
halt,
genau, Videos ist ja nur bei ausgewählten Titeln und du kannst nur die 5 Minuten machen, glaube ich.
Ja, und es ist auch nicht so einfach, also mit dem Sharen, da gibt es halt diese eine Option, aber das dann wieder auf den PC zu bekommen, ist nicht so mega easy. Oder wie würdest du das denn, das habe ich noch nie probiert.
Also ich habe es einfach gemacht, indem ich die SD-Karte.
Ja, ich habe halt keinen SD-Kartenreader zu Hause. Also der Knopf drücken ist geil, den Rest finde ich dann nicht mehr so toll.
Ja, also das meinte ich.
Nirgendwo ist es perfekt, ist das Problem.
Das stimmt. Das meinte ich jetzt aber auch im Spezifischen. Für Screenshots ist es halt super gut, diesen extra Knopf zu haben. Der ist nicht an der Stelle, wo der Select-Knopf normalerweise ist. Und es kommt dieses sehr befriedigende Snap-Geräusch von einer Kamera. Und du hast direkt den Screenshot genau in dem Moment, in dem du gedrückt hast.
Ich habe gehört, dass sie den Fortnite deaktiviert haben. Den Video, also nicht den Screenshot, sondern den Videoaufnahmemodus. Weil der zu viele Ressourcen irgendwie genommen hätte, haben sie es deaktiviert, dass man Videos machen kann bei Fortnite. Das erscheint mir tatsächlich nachvollziehbar, wenn ich mir angucke, wie Fortnite auf der Switch läuft.
Das ist ziemlich gut, die Story. Ja, nee, geht nicht. Das Spiel fängt an zu ruckeln, wenn du ein Video speicherst. Okay, der letzte Punkt auf meiner Liste ist der Online-Punkt. PlayStation Plus, Games with Gold, Game Pass, PlayStation Now, diese ganzen Services, die sich da inzwischen angesammelt haben.
Da könnte man auch Stunden drüber reden.
Genau, aber wie gesagt, es soll ja gar nicht so sehr irgendwie um die individuellen Spiele gehen, sondern um die Services an sich, wobei da natürlich Spiele dazugehören, ganz maßgeblich. PlayStation Plus und Games with Gold haben sich ja über die Jahre angeglichen in der Hinsicht, dass du bei beiden monatlich Spiele bekommst für diesen meist Jahresbetrag oder Monats- oder Dreimonatsbetrag, den du da zahlst, der auch bei beiden sehr ähnlich ist. Und beides ist nötig, um online überhaupt spielen zu können.
Genau. Also was für Spiele da jetzt jeweils drin sind, das fällt mir sogar schwer zu vergleichen, weil ich die, glaube ich, seit Monaten, wenn nicht sogar über einem Jahr nicht mehr wirklich angenommen habe.
Ich hole sie mir bei der PlayStation immer noch regelmäßig. Ja. Bei Games with Gold, da habe ich die letzten Monate reingeguckt und dachte mir immer so,
es ist so, ich weiß halt, also ich habe noch nicht mal reingeguckt. Ich weiß halt noch nicht mal mehr, was, deswegen kann ich es nicht vergleichen, weil ich gar nicht mehr weiß, was die letzten Monate überhaupt da war.
Ja, aber gespielt habe ich halt auch nichts von denen.
Ja.
Was komisch ist, weil die Sachen, die im Game Pass drin sind bei der Xbox, denen ich tatsächlich subscribed habe, wo du ja einfach Zugriff auf eine ziemlich große Bibliothek, teilweise auch an Xbox 360-Spielen bekommst für deine, ich glaube, 10 Euro im Monat oder was es sind. Den benutze ich regelmäßig. Da habe ich mir die Mega Man Legacy Collections geholt und habe da halt Mega Man 2 jetzt neulich gespielt, habe da vor einer Weile Devil May Cry 4 Special Edition gespielt, weil das da mit drin war. Da browse ich halt immer mal wieder durch, auch wenn es da neue Zugänge gibt. Und denke mir dann so, oh cool, hier so ein alter Klassiker, den ich irgendwie nachholen kann. Und dann nutze ich die Chance auch oft. Also irgendwie hat das da funktioniert, aber diese sehr begrenzte Auswahl, die man teilweise bei PlayStation Plus oder Games with Gold hat, das sind oft Spiele, die ich entweder einfach schon kenne und viel gespielt habe und dann nicht nochmal brauche, oder Sachen, die jetzt nicht sofort klicken.
Ich warte immer noch einfach, dass Infinite Undiscovery da endlich kommt.
Ja, da kommt ja ein Remaster, wenn da überhaupt, ne?
Ja, man, vielleicht auch beides. Es gab schon mehrere Titel, wo beides war, was zuerst rückwärtskompatibel wurde. Ist
rückwärtskompatibel?
Ja, ja, das ist auch geupdatet und läuft flüssig und so. Das war ja damals immer sehr ruckelig, wenn, wenn Fenster in Fenster kamen. Das ist richtig gut geupdatet, ja.
Nice. Weil das habe ich ja
auch Blue Dragon rumliegen. Habe ich mir, Blue Dragon habe ich damals auch noch, habe ich mir nochmal gekauft, tatsächlich, ja.
Okay, dann war es das ehrlich gesagt mit all den Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe. Fällt dir noch irgendetwas ein? Gibt es irgendwie ein Fazit, das du ziehen möchtest zu den jeweiligen Konsolen? Bist du zufrieden mit der Xbox One X und mit der PS4 Pro?
Also ich finde, man muss zufrieden sein, da wo wir gelandet sind, einfach weil am Start der Konsolengeneration war so viel. Also erstmal, die Diskussion um die Konsolen hat sich sehr stark verändert, was ich sehr, sehr gut fand. Wir sind nach 2 Jahren weggekommen von der Auflösungsvergleiche, von dem Framerate-Vergleiche, diesen Kram. Also natürlich ist Auflösung gerade mit der X und der PS4 Pro wieder ein großes Thema geworden. Aber es war jetzt halt nicht dieses vorherrschende Thema, wie das beim Start der Konsolengeneration war, was ich sehr gerne mag. Weswegen ich auch froh bin, dass da die X und die Pro noch jeweils kamen und es ein bisschen angeglichen haben, dass wir nicht jedes Mal über 900p und 1080p reden müssen. Und natürlich, dass halt Xbox in dieser Form sich verändert hat. Das ist ganz klar dem Outcry geschuldet, der da am Anfang stattfand. Der mag dann zwar ein bisschen übertrieben sein, der Outcry, weil wenn man sich anguckt, so richtig anders sind Konsolen heute hier nicht. Die haben zwar keinen Online-Zwang, aber eigentlich schon. Also versuch mal eine Konsole komplett ohne Online zu spielen, ohne Day-One-Patches, ohne irgendetwas.
Ja, Day-One-Patches sind einfach richtig, richtig krass geworden.
Ja, ja. Also das Teil bei so einem ich weiß nicht, Halo 5, wo einfach der Singleplayer fehlt oder der Multiplayer fehlte, ohne Day-One-Patch. also das ist eigentlich, diese Konsolen sind online. Oder nicht always online, aber einmal die Woche soll es mit so einer Konsole schon online gehen, sonst bekommst du ein bisschen Probleme. Und im Falle von Nintendo ist es jetzt eigentlich sogar straight up das, weil sie ja sagen, wenn du die NES-Spiele spielen willst, musst du ja einmal die Woche, glaube ich, online gehen.
Ja, für dieses spezifische Feature.
Genau, genau. Deswegen, ich finde also, dass der Aufschrei war natürlich schon ein bisschen übertrieben, klar. Im Rückblicken trotzdem gut, dass es den gab, weil es eben dazu führte, dass Microsoft von dieser extrem arroganten Firma, die komplett sich von ihrem Kernpublikum entfernt hat, komplett auf glaubte, mit TV und Kinect könnten sie ihr neues Ding aufbauen und das neue Apple werden irgendwie. Auch lustig, dass Microsoft versuchen sollte, das neue Apple zu werden, aber haben sie auch schon oft versucht mit dem Zune unter anderem. Und es ist halt schön, dass sie diese Kurve gekriegt haben. Nicht von den, also sie sind natürlich immer noch verkaufsmäßig weit abgeschlossen im Vergleich zur PS4.
Der Abstand ist richtig groß geworden.
Ja, weil halt, sie haben halt vor allen Dingen Europa, also war ja immer schlecht, aber haben sie komplett verloren. Japan ist, wir verkaufen Dutzende Konsolen in der Woche, Dutzende im ganzen Land. Also ist einfach nichts. Und sie haben halt noch Amerika und selbst da ist die PS4 halt erfolgreich, ja. Und das war immer, es war eigentlich immer Xbox 360 Land, Amerika. Das finde ich aber insgesamt sehr gut, weil es eben die Konkurrenz belebt. Es hat dafür gesorgt, dass sie eben diese Veränderung in Angriff genommen haben. Und umgekehrt sind sie jetzt in einer Position, die stark genug ist, dass sie auch Sony unter Druck setzen können. Wie man, also dieses Crossplay-Ding ist ja ein ganz aktuelles Beispiel genau dafür. Das ist, obwohl Sony ganz klar in der besseren Position ist, auf finanzieller Sicht, sind sie da eingeknickt, weil das von der PR-Sicht so schlecht aussah und weil sie halt aufpassen müssen, nicht exakt in diesen Ding reinzugeraten, wo Microsoft reingeraten ist, wo du dann irgendwann alles machen kannst und alles kommt doof an, weil du irgendwann auch nichts mehr richtig machen kannst.
Ich hoffe, dass sie diesen Druck auch bei der Abwärtskompatibilität spüren und die nächste, die PlayStation 5, ist einfach abwärtskompatibel mit allen vorherigen.
Das wäre ein ziemlicher Hammer. Das wäre ein ziemlicher Hammer, ja.
Stell dir mal vor, das für eine Ankündigung wäre.
Und die heißt PlayStation Ultimate.
Ja. All are here.
Ja, das ist exakt der gleiche Trailer.
Genau der gleiche Trailer. Das ist ziemlich lustig. Ja, bei mir ist auch so dieses Ding, ich bin sehr froh, dass die Xbox diese Wandlung.
Es gibt aber leider keine neuen Spiele bei der PlayStation, Entschuldigung, muss ich noch
nur die alten erwähnen.
Genau.
Dass sie die Wandlung gemacht hat und jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo ich sie sehr, sehr gerne mag. Ich spiele gerne auf der Xbox One X und diese Hardware-Eigenheit finde ich halt lustig, dass sie jetzt gesagt haben, ne, wir machen dann halt die stärkste Konsole. Und das ist ja wirklich so. Viele Multiplattform-Spiele bevorzuge ich dann halt auf der Xbox One X, weil ich auf weiß, da sehen sie am besten aus und laufen eventuell sogar ein bisschen besser. Und insofern hat das da funktioniert. First-Party-Titel ist halt noch so eine Frage, aber rein auch vom Nutzen her benutze ich beide Konsolen sehr, sehr gern.
Ja, also das hat sich bei mir auch dann einfach einmal gedreht. Ich habe am Anfang halt die meisten Multiplattform-Titel auf der PS4 gespielt. Mittlerweile spiele ich sie, genau. Also die meisten eigentlich alle. Und die meisten, jetzt spiele ich eigentlich alle auf der Xbox One. Wie gesagt, bei mir gibt es halt immer noch dieses, Multiplattform fühlt sich bei mir auf der Xbox richtig an, weil es 360-Zeiten immer so war. Das ist einfach das, was du, glaube ich, gewohnt bist. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen anderen Leuten ist es umgekehrt. Die haben Multiplattform immer auf PS3 gespielt. Mhm. Und deswegen wirkt das auch natürlicher, halt Multiplattform-Spiele auf der PS4 zu spielen. Das hat halt nichts mit Qualität oder die Konsole ist besser oder die ist schlechter zu tun. Es hat einfach mit diesen eigenen nostalgischen Erinnerungen zu tun. Was fühlt sich heimlich an? Heimlich
wäre, glaube ich, das
Wort. Heimlich? Was fühlt sich heimlich?
Was
fühlt sich heimlich an? Die Switch fühlt sich auch heimlich an. Kannst unsere Bettdecke mit verstecken.
Wenn ich mich so zurückerinnere an 360 und PS3, da habe ich deutlich mehr PS3 gespielt. Mhm. Da hatte ich die 360 auch erst ein bisschen später, aber selbst als ich sie hatte, habe ich sie nicht so.
Ja, genau oft umgekehrt wie bei mir
benutzt. Das war. Ja, genau. Und jetzt ist es so, es ist relativ ausgeglichen.
Ja, bei mir auch.
Ich habe mal so die Zeit, wo ich sehr viel PS4 spiele, dann sehr viel Xbox One, kommt halt auch sehr auf die Spiele an.
Ja.
Und wechsel hin und her und habe dann noch die Switch nebenher und halt in meinem Fall sogar die PlayStation 3. Und bin da auch sehr zufrieden mit. Gibt halt so diese kleinen Punkte, wo sie besser werden können in der Share-Funktion und so, das noch ein bisschen auszuarbeiten. Da bin ich sehr gespannt, was sie mit der nächsten Konsolengeneration machen und vor allem, was das neue Ding sein wird. Weil es gibt ja so ein paar so Berichte, die so Richtung noch mehr Streaming-Services gehen.
Also das konkret, was
PlayStation Now ist.
Konkret bei der Xbox ist es ja, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, dass es halt zwei Geräte geben wird. Das ist erneut nicht bestätigt, aber aus sehr rechtssicheren Quellen erfahren und Leute weitergegeben haben, dass es halt eine klassische Xbox One oder Xbox geben wird, die einfach genauso funktioniert wie jetzt auch eine Xbox One, die halt mehr kostet. Und dann gibt es eine deutlich günstigere Xbox, die halt komplett auf Streaming basieren soll. Und ich finde, es ist eine super interessante und super gute Herangehensweise, weil man halt beide Publikum, also beide möglichen Zielgruppen glücklich macht, denn ich finde, grundsätzlich ist so ein Streaming-Angebot was sehr Gutes. Ich war bis vor ein paar Jahren, wie glaube ich die meisten anderen auch eher so Ding, ich kaufe mir alle Spiele als Verpackung. Heute kaufe ich mir gar nichts mehr als Verpackung, weil ich digital deutlich einfacher finde. Wenn ich mir aber angucke, sowas wie Game Pass, was du erwähnt hast, da bezahlst du wie viel? 10 Euro im Monat oder sowas?
Genau, so im Dreh.
10 Euro im Monat und bekommst einfach so ziemlich alles, was du haben wolltest auf der Xbox. Also jedes neue Spiel von Microsoft ist da drin. Jetzt gerade erscheint da Forza Horizon 4 frei, wenn du da 10 Euro im Monat für bezahlst. Also du musst einfach nur zwei neue Spiele im Jahr dafür mögen und schon hast du das finanziell wieder drin.
Also rein was so die Preis-Leistung angeht, ist das ganz ordentlich.
Genau, und das finde ich halt für viele Konsumenten, also wenn ich das als Schüler gehabt hätte, dass ich halt einfach noch irgendwie im Jahr meine 100 Euro, 120 Euro ausgebe, ist immer noch viel Geld für mich natürlich, aber es sind zwei Spiele. Das wäre ein Traum für mich gewesen.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich wäre auch, wenn ich das in der Schule als Teenager so mit 16 gewusst hätte, dass es das irgendwie gibt, ich wäre da, glaube ich, sofort dabei gewesen, weil das so eine Masse an potenziellen Spielen wäre, die sich da einem.
Von denen man natürlich auch damals noch sehr viel weniger gespielt hat. Heute spielen wir alles, aber damals wäre das natürlich sehr krass.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Teil der nächsten PlayStation sein wird. Auch so ein
Game Pass. Ich glaube auch,
dass auch so ein Netflix-artiges Subscription.
Beziehungsweise Ding eigentlich ist. Sie haben ja PlayStation Now, was ja auch verändert wurde.
Das stimmt natürlich, dass es vielleicht Teil dessen noch wird.
PlayStation Now hat ja gerade letzte Woche, glaube ich, ein Update bekommen,
dass man runterladen
kann. Ja. Lustigerweise keine drei, sondern nur PS2 und PS4-Spiele.
Und das nur leakt.
Ja, weird, ne? aber du kannst die anderen Spiele jetzt runterladen und halt so spielen. Und dadurch ist es ja jetzt sehr viel näher an Game Pass dran, als es vorher war. Wie ist das denn? Wie viele PS2-Spiele gibt es denn im PlayStation Now, weißt du das? Gibt es daran viele? Würde sich das dann lohnen? Das da muss ich eigentlich mal drauf gucken.
Ich müsste mal drauf gucken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr, so nicht. Viel mehr sind, als es auch zu kaufen gibt.
Ja.
Weil zu kaufen gibt es halt wirklich irgendwie, was weiß ich, 20, 30 ja. oder so, wenn überhaupt.
Ich glaube, ich habe mir die PS, ich habe mir auf der PS3 die PS2-Version von Max Payne 1 mal gekauft, die so mit 20 Frames ungefähr läuft, im Idealfall. Das funktioniert so gar nicht.
Ne, es gibt halt so Sachen wie, ich glaube, hier Dark Chronicle oder sowas.
Es gibt
Rebel Galaxy,
die GTA-Spiele. 4 kommt, hast du es nicht bekommen?
Nee.
Nicht 4. Ace Combat 5 kriegt eine PS4, wirklich einen Port, also keine Emulation, sondern einen Port, den du erhältst, wenn du so eine PS4 kaufst. Und Ace Combat 6, die 360-Version, wird rückwärts kompatibel und geupdatet auf der Xbox. Und die bekommst du, wenn du die Xbox-Version von Ace Combat 7 kaufst. Also auf
aber ist 6 nicht Assault Horizon?
Keine Ahnung. Also entweder du bekommst 4 und 5 oder 5 und 6, da bin ich mir nicht sicher. Also auf der einen 5 und auf der anderen 6 und auf der anderen, weißt du? So. Und das finde aber ich finde halt sehr lustig, dass dann da das eine Ace Combat einfach geportet wird für die PlayStation 4.
Ja, das stimmt eigentlich. Nun gut, das soll es gewesen sein mit unserer kleinen Konsolenbesprechung. Fand ich mal ganz spannend, so diesen Blick auf die Konsolen zu werfen. Nicht abschließen, weil wir spielen sie, glaube ich, spielen sie, glaube ich, noch eine Weile. Also ich glaube nicht, dass die jetzt nächstes Jahr direkt irgendwie Januar sind sie weg vom Fenster und direkt die nächste.
Nee, also ich glaube, ich würde sagen, so bis 22 bekommen die noch gute. Wenn ich mir das auch 360 so angucke, das war dann ja auch so ein, zwei Jahre hat man die der schon noch benutzt.
Ja, wobei es doch schneller ging, als ich dachte, dass so 2014 hast du doch nur noch wenig Xbox 360 gespielt.
Das lag ja so an, weil einfach gar nichts mehr kam. Es gab halt nichts und Schatten von Mordor. Und das war dann musstest du so sich damit halt abfinden.
Oh Mann.
Ja.
Naja, gut, das soll es wie gesagt gewesen sein. Vielen Dank für euren Support auf Patreon und auf Steady. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Hooked on Topic in 2 Wochen.
Tschüss. Und sorry, dass es eine Woche später kam.
Krankheit. Genau, verzeiht die Verzögerung, war einfach ein bisschen.
Wir haben euch lieb, ihr seid die Besten. Money, Money. Tschüsschen. Ich nenne euch alle kleine Moneys.
Oh Gott. Privat. So wie in Kingdom Hearts, Money.
Nee, Money wie der Name, weißt du?
Ach, Money.
Ja.
Money Calavera.
Ja, genau.
So würde ich gern genannt werden.